Also es ist ein Weg, sehr stark von außen, immer weiter, je länger der Abend wird, gegen 10, ich tue mal meine Uhr ab, sonst überziehe ich, immer mehr von außen nach innen. Und damit ist der Weg schon vorgezeichnet, den ich gehen möchte. Vielleicht ein Wort zu meiner eigenen Person, dass ihr ein bisschen Bescheid wisst. Ich bin mit der Claudia, seit 15 Jahren sind wir jetzt knapp verheiratet, haben zwei Söhne, 11 und 7 Jahre. Ich bin Geigenbaumeister, seit 9 Jahren selbstständig mit einem eigenen Atelier in München. Habe während der Zeit meiner Ausbildung, bis ich die Meisterprüfung gemacht habe, noch ein komplettes Physikstudium reingeschoben, bin also auch Physiker. Und das war immer ein bisschen zum Schock der Professoren, wenn die das mitgekriegt haben und ich mit denen über manches dann geredet und fachgesimpelt habe oder speziell gelöchert habe, Fragen hatte, wenn die dann rausgekriegt haben, dass ich da studiere, nicht um danach als Physiker zu arbeiten, sondern um danach wieder das zu sein, was ich davor auch schon war, nämlich Geigenbauer, und dass ich Physik studiere, um bessere Geigen zu bauen. Da sind die dann zum Teil richtig ins Stottern gekommen. Das hat so ein Weltbild gesprengt, dass jemand einfach da ist, weil ich gesagt habe, ich will Akustik begreifen, ich will die Physik besser begreifen, ich will Messmethoden begreifen, ich möchte eben auf den Grund gehen und möchte eigentlich bessere Geigen bauen dadurch. Also die Physik als ein Werkzeug gebrauchen, um in meinem Beruf, mit dem ich in großer Leidenschaft zu tun habe, nämlich Geigen zu bauen. Gut, also jetzt am Anfang so ein bisschen was zur Geschichte der Geige, zu dem, was wir lernen können. Wenn wir die großen Altmeister des Geigenbaus, die Großmeister des 18. Jahrhunderts anschauen, viele klangvolle Namen, Stradivari, Guarneri, Bergonzi, Montagnana, dann herrscht heute oft so ein bisschen die Ansicht vor, dass diese Meister diese epochemachenden Werke so ganz aus dem Bauch heraus gearbeitet hätten. Moderne Wissenschaft hätte es ja damals noch nicht gegeben, also das war so eine Bauchangelegenheit, so rein intuitiv. Und dem möchte ich ganz stark widersprechen am Anfang und meinen, dass es wichtig ist, dass wir uns klar machen, in welcher Zeit die Geige eigentlich entstanden ist und ihre Entwicklung genommen hat. Wer die Geschichte der Kunst und die Geschichte der Wissenschaft mal beide parallel liest, was unglaublich spannend ist, der kommt mit Blick auf die Entwicklungsgeschichte der Geige zu der Überzeugung, dass diese Meister unmöglich sich in ihrer Kunst eingeschlossen haben können, in so ein beschauliches kleines Werkstattkämmerchen und so aus dem Bauch heraus ein bisschen vor sich hingeschnitzt haben. Die haben sich nicht eingeschlossen in ihrer Kunst, sondern waren hochgradig aufgeschlossen für die Wissenschaft und für die Künste ihrer Zeit. Architektur, Naturwissenschaften, Komposition und Malerei. Und diese vier Architektur, Naturwissenschaften, Komposition, Malerei haben die Geige in ihrer Entwicklung eigentlich erst hervorgebracht. Der Klangkörper der Geige, wenn man ihn analysiert, was man heute mit tollen Methoden machen kann, kommt man immer mehr ins Staunen, was für ein hochgradig optimiertes akustisches System die Geige ist. Man kann erkennen, sie hat Monopolresonanzen, nennt man das. Das heißt, sie ist eine atmende Kugel, sie atmet in ihren Resonanzen, in ihrem Schwingen. Das ist seit 50 Jahren der Traum von ganzen Ingenieursgenerationen, dass sie Lautsprecherboxen bauen, die auch nur annähernd diese Charakteristik haben, solche atmenden Resonanzen, solche monopolartigen Strahler. Die Geige ist seit knapp 500 Jahren so ein Monopolstrahler. Das heißt, es ist ein hochgradig akustisch optimiertes System. Man gerät richtig ins Staunen, wie das möglich war. Diese Entwicklung der Geige, wir werden von der Akustik jetzt am Anfang noch ein paar Dinge sehen, ist nur möglich in einem Milieu der begnadeten Empirie, wie ich das nennen möchte. Die Geigenbauer waren begnadete Empiriker. Sie waren in ihrem Selbstverständnis beides zugleich Künstler und Wissenschaftler. Und das war für sie kein Widerspruch. Kann gar kein Widerspruch gewesen sein in der Renaissancezeit, als das entstanden ist, war für sie Kunst und Wissenschaft sehr, sehr eng miteinander verzahnt. Also die großen Meister der Geigenbaukunst waren nicht nur Künstler, sondern sie waren empirische Wissenschaftler. Ganz offenkundig, das heißt Empirie, waren sie in der Lage, aus Versuch und Irrtum die richtigen Lehren zu ziehen, aus den Fehlschlägen, dem Irrtum das Richtige zu lernen und durch die Versuche das System immer weiter zu optimieren. Ich denke, das ist wichtig, an der Stelle zu unterscheiden zwischen einem willkürlichen Milieu, zwischen Willkür und Intuition. Das wird oft so ein bisschen gleichgesetzt. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Die Willkür weiß nicht über gut und schlecht und über richtig und falsch. Das ist willkürlich. Die Intuition aber schöpft aus einem riesigen Erfahrungsschatz, der ihr aber bewusst nicht zugänglich ist. Sondern sie hat Erfahrung, schöpft aus dem unbewussten Erfahrungsschatz, das ist Intuition. Man tut das Richtige, ohne zu wissen, warum. Man weiß aber sehr wohl, es gibt ein Richtig und es gibt ein Falsch. Und so ist intuitiv die Geige entstanden, in so einem intuitiven empirischen Prozess. Die Geige also entstand, da möchte ich ein paar kleine Beispiele machen, in einer Epoche wissenschaftlicher Revolutionen, Anfang des 16. Jahrhunderts. Der erste Geigenbauer, den wir kennen, Andrea Amati, 1505, geboren, ist in eine Zeit hineingeboren, wo im Bewusstsein der Menschen ein geistiges Erdbeben stattfand. Im Bewusstsein der Menschheit ein Erdbeben, ein Paradigmenwechsel, Kopernikus. Die Erde dreht sich mit allen Planeten um die Sonne. Wir haben es heute früh schon gehabt. Kopernikus, ein neues Zeitalter, schwere Erschütterung des menschlichen Bewusstseins. Diese Zeit, Kopernikus, diese Wendezeit der damaligen, dieses wissenschaftlichen Aufbruchs, der dann eingeleitet wurde, ist die Geburtsstunde der Geige, ganz zu Recht. Niccolò Amati, der große Lehrmeister, oder zumindest den sehr stark beeinflusst hat von Stradivari, Niccolò Amati, ist noch nicht geboren. Da begründet Johannes Kepler die theoretische Astronomie, die Harmonisis Mundi, die Weltharmonie hat er es genannt, mit dem dritten Keplerschen Gesetz der Planetenbewegung. Das ist die Geburtsstunde der Geige, diese Zeit, die Keplerschen Gesetze. Sein Zeitgenosse, Galilei Galileo, begründet, muss man eigentlich sagen, die moderne Physik, die moderne Experimentalphysik Anfang des 16. Jahrhunderts, bekommt 1589 einen Lehrstuhl für Mathematik in Pisa. Alles das, die Zeit dieser Mathematik, die Zeit der Wissenschaft, die Zeit der Planeten. Galileo, der die goldenen Regeln der Mechanik begründet. Also alles das ist es hochgradig empirische und mathematische Wissenschaft plötzlich entstanden. Da beginnt die Geige ins Leben gerufen zu werden in dieser Zeit. Wir können da viele, lasst es mal weg, es ist zu viel, viele Einzelheiten, wir könnten sehr, sehr viele empirische Wissenschaftler dieser Zeit nennen, um so ein bisschen ein Bewusstsein dafür zu kriegen, was wurde eigentlich erfunden zu dieser Zeit. Und aus dieser Geschichte, aus der wir kommen, vielleicht auch Visionen für die Zukunft zu gewinnen. Also unzählige große Wissenschaftler, kleine Dinge auch, der französische Priester Mersenne ist der erste, der 1640 die Schallgeschwindigkeit in Luft gemessen hat. Das heißt, die Priester haben durchaus anscheinend ein erstaunlich wissenschaftliches Interesse gehabt. Er war der erste, der die Schallgeschwindigkeit mit großer Genauigkeit messen konnte, nämlich durch den Vergleich eines Kanonenschusses, indem er den Blitz und den Donner, die Differenz gemessen hat. Hat er also die Schallgeschwindigkeit in Luft gemessen. Man wusste also 1640 Bescheid über diese akustischen Phänomene. Ganz wichtig ist mir aber, und das möchte ich dann gleich noch ein bisschen demonstrieren, da war gerade in großer Hektik hier noch was herzurichten, was ich zu Hause vergessen habe. Ganz wichtig, wesentliche Impulse erhält die Geige durch ihre Auseinandersetzung mit der Kunst ihrer Zeit. Und ich denke, am Beispiel der Geige kann man was ganz fast schon Geistliches erkennen, wenn man sich überlegt, was das bedeutet. Nämlich man kann an der Entwicklungsgeschichte der Geige erkennen, wodurch Entwicklung passiert, wodurch Entwicklungen stattfinden. Entwicklungen im Bewusstsein der Menschheit, Entwicklungen von einzelnen Körpern wie der Geige, von einzelnen Erfindungen, wodurch Entwicklung kommt. An der Entwicklungsgeschichte der Geige erkennt man, zwei Kräfte sind es, die die Entwicklung in Gang bringen. Nämlich Begegnungen und Krisen. Die Begegnungen und die Krisen sind es, was die Entwicklung in Gang gesetzt haben. Und von diesen Begegnungen, man muss sagen, für mich ist es so ein Dreiklang, der Dreiklang zwischen Komposition, Interpretation und Instrumentenbau. Dieser Dreiklang war lebendig zur damaligen Zeit, ein ständiger Austausch zwischen Komponisten, zwischen Instrumentenbauern und zwischen Musikern. Und diese Entwicklung ist heute nicht mehr so da. Die ist eigentlich tot, weitgehend. Also es passiert nicht, dass ein Komponist zu mir in die Werkstatt geht und sagt, Herr Schleske, ich habe so geniale Ideen, ich brauche Instrumente, die gibt es noch gar nicht, können Sie mir nicht helfen? Wenn das passieren würde, dann würde ich Halleluja rufen und sagen, wir sind wieder da, wo was Neues passieren kann. Oder das, was öfter passiert ist, dass Musiker kommen und sagen, ich kann das nicht spielen, weil das Instrument nicht funktioniert, ob ich ihnen helfen kann. Zum Teil berechtigt, zum Teil unberechtigt, aber auf jeden Fall das. Das Phänomen ist im Geigenbauer natürlich bekannt, aber dieser Dreiklang der Entwicklung, die Begegnungen, die die Entwicklung hervorgebracht haben, das fehlt heute oft ein bisschen. Ich möchte vier Beispiele nennen für diese lebendige Begegnung. Ich müsste mal mit Historikern reden, was sie davon halten, aber ich habe das jetzt einfach durch diese Parallelgeschichte Kunst und Wissenschaft und Kunst, Instrumentenbau, Kompositionslehre, wenn man das so ein bisschen parallel liest. Claudio Monteverdi war der Erste, der das dem Geigespielen eine wesentlich höhere Virtuosität abverlangt hat, als es bis dahin üblich war, indem er als erster die vierte Lage eingeführt hat. Monteverdi, viel, viel stärkere Virtuosität war geboren, sein Geburtsstadt ist Cremona, das heißt die Stadt der Geigenbauer-Dynastie der Amatis. Es ist vollkommen klar, dass diese enge Begegnung, diese enge örtliche Nähe zwischen dem Komponisten Monteverdi, der gesagt hat, ich lasse mir was Neues einfallen, ich will die Musik, die Geige voranbringen in dem, was ich kann, dass diese unmittelbare Nähe zur größten Geigenbauer-Dynastie aller Zeit, zu den Amatis, natürlich die Entwicklung der Geige vorangebracht hat. Und prompt haben die Amatis sich eingelassen drauf und haben Instrumente gebaut, die spieltechnisch anders funktionieren als alles andere. Das heißt, es war eine Begegnung, die eine Entwicklung hervorgebracht hat. Arcangelo Corelli ist für mich einer der wesentlichsten Namen der Musikgeschichte, dem Stradivari seinen großen Namen verdankt. Wenn man sich bewusst macht, dass 1670 Corelli das erste Mal in der Musikgeschichte ein Concerto Grosso geschrieben hat. Das heißt, Musik, wo die Geige plötzlich phasenweise für kurze Zeit heraustritt aus dem Orchester und für kurze Zeit zum Soloinstrument wird und getragen wird vom Orchester. Eine neue Herausforderung für die Geige, denn die damaligen Instrumente waren dem nicht gewachsen. Prompt auf wenige Jahre genau, ein, zwei Jahre später, verändert Stradivari, der zu der Zeit bereits im mittleren Alter war, verändert sein Modell. Das heißt, mit dem Aufkommen des Concerto Grosso fängt Stradivari an, sich zu lösen von Amati, von seinem Lehrmeister, mit diesem süßen Ton, der steilen Amati-Wölbung, der Lieblichkeit des Instrumentes und beginnt sein langes Modell zu entwickeln, das eine viel größere Tragfähigkeit und Kraft hat und so die Concerto Grossi anders rüberbringen kann. Noch wichtiger könnte sein, im Jahr 1698, Torelli schreibt das erste Violinsolo-Konzert. Damit wird die Geige jetzt endgültig zu einem Solo-Instrument Anfang des 18. Jahrhunderts. Zwei Jahre später beginnt Stradivari das, was wir heute eine goldene Periode nennen. Das heißt, der Glanz seiner Instrumente. Zwei Jahre, nachdem die Geige kompositionsmäßig zu einem Solo-Instrument wurde, fängt er an, ein Modell zu entwickeln, was ein Soloinstrument ist. Die goldene Periode zwischen 1700 und 1720, die größten Instrumente, die sicher gebaut wurden in der Instrumentenbaugeschichte überhaupt, sind in dieser Zeit entstanden. In Klammern, Stradivari zwischen seinem 54. und 74. Lebensjahr. Also Hoffnung für die allermeisten von uns, dass wir den Zenit unseres Schaffens noch nicht mal angefangen haben zu erreichen. Also, das heißt, er musste über 50 Jahre alt werden, um überhaupt anzufangen, in diese goldene Periode des Instrumentenbaus seines Schaffens hineinzukommen. Das heißt, durch diese Begegnung Torelli. Torelli schreibt ein Violinkonzert und das muss den Stradivari unglaublich beflügelt haben. Wenn sowas heute passieren würde, dass was Neues geschrieben wird und die Geige ganz andere Anwendungen hat, dann würden die Menschen, die heute leidenschaftlich Geigen bauen, plötzlich auch manches ändern. Also das ist für mich faszinierend. Man muss eigentlich sagen, durch diese Begegnungen, zwischen diesem Dreiklang, zwischen den Musikern, die gesagt haben, ich kann hier zwar spielen, mich hört aber keiner, also zwischen den Instrumenten, die das nicht geliefert haben, was sie liefern mussten, die Komponisten, die was Neues geschrieben haben und die Instrumentenbauer, die sie darauf eingeladen haben, reagiert haben. Ein Dreiklang, lebendiger Dreiklang, eine Begegnung, man kann es auch Krise nennen. Die Krise, dass die Instrumente das nicht leisten konnten, was von ihnen gefordert wurde. Und so könnte man weitermachen, auch der moderne Streichinstrumentenbogen, den Turt, 1747 bis 1835 hat er gelebt, entwickelt hat, wäre nie hervorgebracht worden. Diese Entwicklung ist erlitten worden durch Leopold Mozart und durch Haydn, durch die neue Violinschule. Und zwar ganz klar dadurch, dass die Geiger letztendlich zu Mozarts Vater und zu Haydn gegangen sind und gesagt haben, toll, was du schreibst, kann kein Mensch spielen. Es ist nicht spielbar. Mit dem Barockbogen ist es nicht spielbar, dem großen, dem stärker gekrümmten, den man zum Teil sogar noch spannen musste mit dem Daumen und so, war nicht machbar, also hat Turt einen neuen Bogen entwickelt. Also was ich damit sagen wollte, die Entwicklung kommt aus Krisen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, sich zu überlegen, dass Krisen manchmal notwendig sind, um das Alte in Frage zu stellen. Krisen, auch geistliche Krisen, notwendig sind, um was zu erschüttern, damit was Neues entstehen kann. Da können sicher viele von uns ein Lied drauf singen, was das heißt. Aber auch Anstöße durch die Mathematik und durch die Architektur vor allem haben die Geige in diese Blütezeit gebracht. Und zu diesem Thema Architektur der Renaissancezeit, in der die Geige so entstehen konnte, entstehen musste in diesem Wissenschaftszeitalter, habe ich ein bisschen was vorbereitet. Eine der wesentlichsten ästhetischen Kurven, die in der Renaissancezeit verwendet wurden für Bögen, für Kuppeln, für Brücken, ist die sogenannte Zykloide. Die Zyklide war die häufigst verwendete Kurvenform, war im allgemeinen Wissen jedes gebildeten Menschen der damaligen Zeit vorhanden. Man hat gewusst, was Zykloiden sind. Man hat gewusst, dass die Griechen schon mit Zykloiden gearbeitet haben. Allerdings auch in der Renaissancezeit hat es noch 200 Jahre gedauert, bis man die Zykloide mathematisch beschreiben konnte und verstanden hat, was die Zykloide mathematisch ist. Aber viele, viele Gebäude, Bauwerke, Konstruktionen wurden über die Zykloide gemacht. Die Zykloide, ihr lacht nämlich noch nicht, das heißt, ihr wisst nicht, was das ist. Ich habe es auch nicht gewusst. Führt heute nicht mehr zum allgemeinen Wissen. Wissen auch sehr wenige Geigenbauer und sehr wenige Architekten, glaube ich auch, wie stark diese Zykloide eingesetzt wurde und was für eine unglaublich harmonische Kurvenform da entsteht. Die Zykloide entsteht, wenn man ein Rad abrollt auf einer Ebene und exzentrisch einsticht und den Stift mitlaufen lässt. Das heißt, das Rad war eines der wesentlichen ästhetischen Werkzeuge der Renaissancezeit, um Bögen zu spannen. Und so hoffe ich auch, dass heute das Rad ein großartiges Werkzeug ist, um Bögen zu spannen. Das Rad hier zwischen Kunst und Spiritualität, also auch heute eine wunderbare Verbindung entsteht zwischen Kunst und Spiritualität durch das Rad. Und deswegen wollte ich jetzt mal demonstrieren, wie das funktioniert mit dem Rad und wie es eingesetzt wurde. Sehen wir, wenn der scharf wird, dann sind wir. Genau, okay, super. Hier ist also das Rad. Also halt das Rad, sieht man da unten? Ich mach's mal ein bisschen, ich mach's mal da unten. Wir brauchen ja das obere. So, genau, geht's? Man nimmt es. Danke also jetzt schon meinem Assistenten, hervorragende Arbeit. Ich stehe davor. Also ich habe das jetzt auch noch nicht live gemacht. Jetzt gucken wir mal, ob es klappt. Also ich steche jetzt quasi, ohne dass ich das verdecke, mit meinem Finger hier rein und rolle das jetzt hier ab. Und rolle noch ein bisschen weiter, dann kommt die nächste Zykloide. So. Also, super. Das heißt, das ist eine Zykloide, eine gigantisch harmonische Form zwischen der Hohlkehle, die da entsteht, und dem Bogen. Die hat auch eine physikalisch hochinteressante Anwendung. Die Zykloide ist nämlich, wenn man eine Höhe überwinden muss. Man sagt, ich habe zum Beispiel hier einen Meter Höhe und überlege mir, welche Form muss ich entwerfen, um möglichst auf der kürzestmöglichen Zeit die Kugel von hier nach darüber zu rollen. Also muss ich sie steil runterrollen, dass sie sehr schnell wird und dann flach werden, dass sie ausrollen kann. Soll ich sie gerade runterrollen lassen? Soll ich sie erstmal flach und zum Schluss beschleunigen? Wann? Welche Kurvenform bewirkt, dass die Kugel am schnellsten ankommt, die Zykloide. Die Zykloide ist die Kurve, bei der eine Kugel am schnellsten von Punkt A nach Punkt B eine Höhe überwindet. Es wurde über 100 Jahre lang ein weltweiter Mathematiker-Wettstreit ausgelobt, welcher Mathematiker als erstes die mathematische Funktion der Zykloide rauskriegt. Und die waren ja schon richtige Cracks, aber haben sich ungefähr 100 Jahre lang die Zähne ausgebissen, bis Leibniz dann der Erste war und Galilei war ungefähr auch. Die haben dann, das ist so eine trigonometrische Funktion, wo ein paar Faktoren mit drin sind und haben dann rausgekriegt, wie die Zykloide mathematisch ist. Das war so interessant für die Leute, weil jeder hat mit Zykloiden gearbeitet. Das ist die ideale Form. Man hat mit Zykloiden gearbeitet, hat aber nicht verstanden natürlich, wie die Zykloide mathematisch funktioniert. Ich habe jetzt... worauf ich natürlich hinaus will, das setze ich jetzt voraus, was natürlich ein bisschen voreilig ist, die Geigenbauer der damaligen Zeit haben ihre Wölbungen konsequent nach Zykloiden entwickelt. Amati, Stradivari, Guarneri. Das Einzige, und das ist fantastisch, diese ideale Form, dieses Gesetz, dieses harmonische Gesetz, Grundgesetz für alle Wölbungen der damaligen Zeit, für alle Kuppeln, für alles, was gemacht wurde, die Zykloide. Die einzige Entscheidung, die man zu treffen hat, ist, der Umriss der Geige in Bezug zur Hohlkehl, zum Hohlkehlminimum, an welcher Stelle möchte ich das hinlegen? Also man hat, Amati hat zum Beispiel Wölbungen gemacht, wo er... Amati hat Wölbungen gemacht, wo er die Hohlkehle sehr weit nach außen gelegt hat, den Umriss sehr viel weiter nach innen gezogen hat, der Zykloide. Guarneri, Stradivari war in der Mitte. Bei Stradivari kann man, wenn man das mal nachvollzieht und ein paar Stradivaris untersucht, kann man feststellen, dass das Zykloidenminimum genau auf der Umrissaußenlinie liegt. Guarneri, der sich noch weiter entfernt hat von Amati und vom Klang Amatis, hat dann Instrumente gebaut, bei denen der Umriss außerhalb des zykloiden Minimums liegt, hat dann größere Räder dafür verwenden müssen und hat dann seine Guarneri-Wölbungen, die viel voller sind, gemacht. Und damit, das ist das Entscheidende, über die Zykloide den Klang der Instrumente bestimmt. Das heißt, Amati hat sehr stark diesen süßlichen Ton, dieses liebliche, auch wenn man die Musikkritik der damaligen Zeit liest, was das musikalische Ideal der Instrumente war, die Süße, die Lieblichkeit, das Helle. Das haben die Amati, die Steigewölbungen, Amati-Wölbungen, aber mit einer Zykloide geschafft. Guarneri, der das extremste Gegenstück dazu ist, auch heute, man kann fast sagen, die Entwicklung war von Amati über Stradivari heute sehr stark, dieses fast archaisch kraftvolle Guarneri, diese Tiefe im Klang, der Bauch, was unheimlich kraftvolles im Ton, auch was Dunkles noch mit dabei, ist auch über Zykloiden, aber eben mit dieser Entscheidung, geht's noch? Ne? Geht nicht mehr? Also dann rede ich so lange hier weiter. Habe ich es ausgemacht? Nee. Es ist an, aber rot. Okay, dann mache ich da weiter. Kann ich das in die Hand nehmen? Ja, ich kann dann notfalls, also wenn ich es in die Hand nehme. Gut, also. Gibt es nur raus, das hängt im Kabel. Also, was ich sagen will über die Wölbungsform, die Entscheidung, wie ich die Wölbung hineinlege, wenn ich aus dem massiven Holz heraus die Geige färbige Abstecher hole, darüber bestimme ich die Klangfarbe des Instruments. Das ist natürlich ganz, ganz gravierend. Und das sind typische Unterschiede zwischen diesen Amati, die mehr die Süße haben, und die steilere Wölbung mit der großen ausladenden Hohlkehle zwischen Stradivari, der unheimlich harmonisch das wieder auslaufen lässt, und Guarneri, der den Bogen noch viel weiter spannt. Jetzt für heute Abend, ich mache das so ausführlich, weil ich einen ganz wichtigen Punkt an der Stelle versuchen möchte, erklärbar oder rüberzubringen. Die Zykloide war in der damaligen Zeit, wenn wir uns alles anschauen, wie gearbeitet wurde, in Florenz, die Ponte di Mezzo zum Beispiel, die Brücke, ist eine Zykloide. Galilei hat mit dem Architekten zusammengearbeitet und hat die Konstruktion dieser Florentiner Brücke über Zykloiden genau so entworfen. Die sind alle nur noch auf Zykloiden abgefahren. Das heißt, die Geometrie, die geometrischen Grundgesetze waren fundamental entscheidend für alle Architekten und auch für alle Künstler, die sich konsequent mit Proportionen beschäftigt haben, mit Perspektiven beschäftigt haben. Das finde ich interessant, dass Wissenschaft und Kunst so eng zusammen waren. Also wenn wir zum Beispiel an Albrecht Dürer denken, Dürer hat da nicht nur fantastische Bilder gemalt, sondern hat drei Grundlagenwerke geschrieben, drei Bücher, die jahrhundertelang für die Künstler auch maßgeblich waren, über menschliche Proportionen, über Befestigungstechnik und über Perspektive, hat die ganzen theoretischen Grundlagen seiner Kunst in seinen Büchern geschrieben und hat damals bis an die äußersten Grenzen der Mathematik gegangen und hat sogar Kepler und Galilei maßgeblich beeinflusst. Dürer hat die Mathematiker beeinflusst durch seine Werke. Das heißt, diese enge Verbindung Kunst und Wissenschaft, die ist mir einfach wichtig. Das konkrete Beispiel der Zykloide ist, dass die Geigenbauer der damaligen Zeit auch von den Architekten abgeschaut haben, wie man schöne Wölbungen macht, haben sicher zunächst mal noch nicht begriffen, dass es akustisch so genial ist, was sie machen. Es war einfach schön. Interessant ist, wenn man es akustisch untersucht, dass das, was ein schöner Körper ist, oft auch einen interessanten und tollen Klang ergibt. Dass also diese Skulptur, das Holz, zum Schwingen gebracht wird und eine Verwandlung stattfindet von der äußeren, sichtbaren Schönheit zur Klangschönheit, zur Klangskulptur. Ich habe hier mal nur, um das ein bisschen zu beweisen, eine der tollsten Geigen, die ich bisher analysiert habe, eine Guarneri del Gesù. Ganz großartige Solistengeige, 1733 gebaut, habe ich auch analysiert in der Werkstatt und habe hier rot mal aufgezeichnet, die auf Zehntelmillimeter genaue Messwerte der Wölbung, also die Wölbung gemessen, und schwarz ist genau das, was ich gerade gemacht habe, das abgerollte Rad. In dem Fall aber nicht mit dem Rad, sondern natürlich über die Formeln, über den Computer gerechnet, weil jetzt die Formeln ja dank Leibniz bekannt sind mittlerweile. Also das heißt, man sieht die Übereinstimmung hier unten auch, das sind die fünf Breiten, die Quintas, das heißt, sie nennen die Italiener das, die fünf Wölbungsbreiten, hier unten in den Ecken, in der Mitte, im C-Bügel oben und in der oberen Breite, das heißt die fünf Querbreiten, die die Deckenwölbung sehr stark charakterisieren, sieht man hier in der oberen und in der unteren Wölbung sehr genau eine hohe Treue. Das heißt, Guarneri hat seine Instrumente ganz klar sehr eng an diese an dieses ideale harmonische Gesetz angelehnt. Hier auch habe ich das mal eine Komplettwölbung mit Zyklinen zusammengesetzt. Sieht man die Gesamtwölbung die mit den Hohlkehlen, die Gesamtdeckenwölbung nach Zyklinen. Was ich damit sagen will, ist, es gibt ein Gesetz. Ein knallhartes, gigantisches, fantastisches, unzerbrüchliches, undiskutierbares Gesetz. Es gibt nichts drüber. Man kann nichts Schöneres machen. Das war die Überzeugung der Geigenbauer, der Genies wie Stradivari, Guarneri, Amati, alle waren davon überzeugt, es gibt nichts Besseres. Sonst hätten sie ihre Geigen nicht in dieser Treue, es ist nämlich richtig schwer, nach Zyklinen zu arbeiten, in dieser Treue gebaut. Das heißt, es gibt ein Gesetz. Das Gesetz ist ideal, die ideale Form. Und ich möchte es jetzt mal vergleichen und hoffen, dass es im Abend noch klarer wird, was ich damit meine. Dieses Gesetz, die ideale Form, übertragen und verstehen als das, was das Neue Testament Gesetz nennt. Was Paulus das Gesetz nennt. Wenn das Neue Testament vom Gesetz redet, dann sagt Paulus im Römerbrief im 7. Kapitel, das Gesetz Gottes ist heilig, gerecht und gut. Das Gesetz. Da denken wir sofort zu Recht an das Alte Testament. Und sagt Paulus, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Im 1. Timotheusbrief sagt Paulus, das Gesetz ist gut, wenn man es richtig, für jemanden, der es richtig verwendet. Das Gesetz ist gut, wenn es recht gebraucht wird. 1. Kapitel Timotheusbrief. Das heißt, das vollkommene Gesetz, die Zyklide, der vollkommene Körper, die vollkommene Form. Gleichzeitig sagt der Galaterbrief, das Gesetz ist ein Fluch. Redet im 3. Kapitel vom Fluch des Gesetzes. Wie kann was heilig und vollkommen sein und gleichzeitig ein Fluch? Was heißt das für unseren Glauben? Für unseren Umgang mit uns selbst? Für unseren Glauben an Gott? Und das möchte ich heute und hoffe, das soll jetzt mal im Hinterkopf einfach stehen, dieser Widerspruch, der soll sich nachher auflösen, weil ich glaube, dass dieser Widerspruch im Geigenbau fantastisch erkennbar wird, wie das Gesetz einerseits ein Fluch sein kann und andererseits heilig und vollkommen. Also das soll jetzt mal im Raum stehen bleiben vorerst. Ich hoffe, ihr seid gespannt, wie es weitergeht. Also an der Stelle, das war jetzt dieser kleine Ausflug in die Geschichte der Geige, um an diesem Punkt zu enden, es gibt ein vollkommenes Gesetz. Wenn man akustisch die Geigen untersucht, solche phänomenalen Instrumente wie diese Geige von Guarneri del Gesù, eine der größten Solistengeigen in Süddeutschland sicher, die überhaupt da ist, dann verschiedene Stradivaris, dann ist es für mich faszinierend, Akustik ins Spiel zu bringen, die akustische Forschung. Man müsste nämlich weitergehen, wenn man jetzt das 18. Jahrhundert, diese Glanzzeit des Geigenbaus verlässt. Eine der phänomenalen Fragen ist ja, wie konnte eigentlich diese Kunst verloren gehen? Wie konnte diese lebendige Tradition abreißen? Warum ging es nicht weiter? Warum der ganze Murks, der danach gemacht wurde? Man kann feststellen, dass im 19. Jahrhundert dann nämlich plötzlich nach 3 Jahrhunderten, wie diese enge Verbindung aus Wissenschaft und Kunst, dass sich Wissenschaft und Kunst getrennt haben, getrennte Wege gegangen sind. Im Geigenbau, in der Entwicklung, sieht man sehr stark, die ganze Energie, die ganze Gedankenarbeit, die ganzen Visionen der Geigenbauer waren nur noch dahin bestimmt, wie man besonders rationelle Instrumente herstellen kann. Es kam die industrielle Revolution. Und zwar dann schick, kann man an den Geigenzetteln, sieht dann jeder Geige einen Zettel drin, war dann schick, wenn man in die Geige reinschreiben konnte, Fabrik. Also das war der moderne Geigenbauer, der reinschreiben konnte, ich bin nicht ein Handwerker, ich habe eine Fabrik. Der hat eine Vision gehabt, der hat nämlich viel schneller und viel rationeller Instrumente bauen können. Das war also die Vision. Gleichzeitig hat die Wissenschaft sich auch abgekoppelt von dieser engen Anbindung und hat, man muss sagen, das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Akustiker, der Akustik, die Väter. Die Vätergeschichte der Akustik, Helmholtz, Chladni, Fourier, diese ganzen großen Namen, die haben die Grundlagen der Akustik im 19. Jahrhundert entwickelt, die theoretischen Grundlagen, die bis heute gültig sind. Fourier, das ist sehr interessant, hat 1822, war ein französischer Adliger, dem irgendwie langweilig war, der hat Mathematik gemacht und hat einen Algorithmus entwickelt, den man heute die Fourier-Transformation nennt. Das war einfach eine Spielerei, nämlich wie kann ich ein Zeitsignal in ein Frequenzsignal übertragen. Völlig ohne jede Anwendung einfach die Spielerei, wie kann ich das aus zwei Welten, wenn man das betrachtet, dass man ein Signal im Zeitbereich anschauen kann und genau das gleiche passieren, genau das gleiche Geschehen auch im Frequenzbereich anschauen kann, also mit völlig verschiedenen Perspektiven auf die gleiche Sache schaut, ist ziemlich kompliziert mathematisch, er hat es entwickelt 1822, war völlig bedeutungslos und erst 1970, 150 Jahre später, durch die Entwicklung der Computertechnik, ist die Fourier-Transformation heute der weltweit wichtigste Algorithmus in der Ingenieurwissenschaft schlechthin.
Das heißt, er hat 150 Jahre früher was entwickelt aus Spielerei, aus Leidenschaft, mathematisch gespielt. 150 Jahre lang war das einfach nur akademisch, man sagt, alles ja nett, aber was wollen wir damit? 150 Jahre später wird der Computer erfunden und heute ist Fourier-Transformation einfach nicht mehr wegzudenken aus allem, aus jeglicher Analyse von Strukturdynamik, von allem. Boeing könnte keine Flugzeuge bauen, NASA hätte keine Raketen bauen können ohne Fourier-Transformation. Das heißt, ohne die Struktureigenschaften, die Schwingungseigenschaften dieser Strukturen zu analysieren. Und diese Fourier-Transformation habe ich dann auch das Glück gehabt, während meiner Zeit als Geigenbauer, wo ich 2 Jahre in so einem Forschungsprojekt arbeiten konnte, einen ganz großartigen Mentor hatte, einen der bedeutendsten lebenden Akustiker unserer Zeit, der mich da eingeführt hat in das Ganze. Im großen Institut konnte ich da arbeiten, hatte ich also auch so einen Analysator, hat damals noch 80.000 Mark gekostet, auf meiner Werkbank stehen und konnte die Fourier-Analyse anwenden. Da waren wir die ersten weltweit, die das auf die Geige angewendet haben und die Schwingungseigenschaften der Geige sichtbar gemacht haben. Also erstmalig nicht nur gefragt haben, wie klingt die Geige, sondern wie funktioniert das Ganze. Also die Neugier, und das ist, muss ich sagen, das ist das Grundgesetz meiner Arbeit, zu unterscheiden zwischen Akustik und Klang. Und das sind 2 Hemisphären, das sind Welten dazwischen und das darf man nicht verwechseln. Das ist ganz, ganz wichtig. Mir ist nur wichtig, das wieder zusammenzuführen, zu sagen, Akustik und Klang, beides zusammenzuführen, aber zu unterscheiden. Gut, vielleicht, wie ich das im Einzelnen mache, können wir jetzt einen kurzen Videobeitrag, der Evangeliumsrundfunk hat, freundlicherweise vor kurzem einen kleinen Film bei mir in der Werkstatt gemacht und da ist 1,5 Minuten so ein kleiner Einblick, der ein bisschen die Werkstattmethoden, diese akustischen Methoden von mir vermittelt über diese Akustik der Geige. Der Ton? Der Ton ist an?
Ja. 1000 Fichten ist nur eine es wert, dass sie für den Bau von Geigen verwendet wird. Martin Schleske ist Geigenbaumeister und Diplomphysiker aus München. Er sucht regelmäßig selbst das passende Holz für seine Instrumente aus. In seinem Lager warten edle Stücke, die im Jahre 1840 geschlagen wurden, bis er sie zu Geigen formt. Das Maß aller Dinge im Geigenbau sind die Meisterwerke von Stradivari oder Guarneri. Was vor 300 Jahren für diese Meister Intuition war, wird bei Schleske durch physikalisches Wissen vertieft. Mit Schwingungsanalysen kommt er dem Geheimnis der Originale auf die Spur. Schleske hat das Verfahren aus der Luft- und Raumfahrttechnik übernommen. So schafft er es, mit wissenschaftlichen Methoden und handwerklichem Können Klangkopien der berühmten Geigen herzustellen. Schleske verleiht mit seinem Wissen auch seinen eigenen Instrumenten den einzigartigen Klang, den nur eine echte Schleske hat. Dazu kann der Geigenbaumeister nicht einfach eine Schablone aufs Holz legen. Er muss sich ganz individuell auf die Fasern einlassen, um den besonderen Klang herauszuholen. Je nach Holzstruktur muss er die Wölbung bei jeder Geige etwas anders herausarbeiten. Auch die Dicke des Holzes muss er jedes Mal anpassen. Selbst den Umriss kann er nicht starr nach einer Vorlage festlegen.
Vielen Dank. Das Herr Schleske,
das irritiert, wenn das zweimal ist. Okay. Gut. Also das ist ein kleiner Einblick für die akustische Vorgehensweise. Ich habe da auch noch ein paar Folien dabei, um das mal ein bisschen zu veranschaulichen. Also ich bleibe noch ein bisschen bei der Akustik, bevor ich zu dieser Frage des Klanges komme. Hier ist ein Beispiel für die Schreiber-Stradivari, eine der schönsten Stradivari 1712. Pinchas Zuckermann hat die sehr lange gespielt mit Jacqueline Desprez und Daniel Barenboim in den 70er Jahren. Gibt es tolle Aufnahmen mit der Geige, wo er diese Klaviertrios gespielt hat, auch dieser Geige. Die habe ich sehr lange in der Werkstatt immer wieder gehabt und konnte da sehr interessante Dinge dran analysieren. Das ist so ein Programm, was ich dann weiterentwickelt habe aus dieser Modalanalyse, wo man jetzt die Schwingungsformen der Geige sichtbar machen kann. Man muss sich das vorstellen, das hat eine eigene Ästhetik, finde ich, alleine diese Schwingungen. Das ist jetzt keine Berechnung, sondern ist eine reine Messung am echten Instrument. Das heißt, die blauen Bereiche schwingen gegen die
roten Bereiche. Das heißt, man erkennt hier, da ist der Bassbalken, man erkennt an Höhenlinien, kann man richtig die Berge abzählen, wie die Geige pulsiert und schwingt. Diese Schwingung, 448 Mal pro Sekunde ist diese Schwingung. Das heißt, man sieht hier, es ist ein Schwingungsbauch, wo eine sehr starke Amplitude ist. Hier die Knotenlinien, wo das Ganze in Ruhe bleibt. Auch hier kann man das erkennen, das ist die Hauptkorpusresonanz für die Cellisten unter uns, ist das der Grund für den Wolfston, das das Cello hat. Das Cello hat genau die Resonanz, die Wölfe verursacht. Hier die Schwingungsform dafür. Das heißt, man kann hier einen klanglichen, akustischen Fingerabdruck von dem Instrument analysieren und jedes Instrument ist hier genauso einmalig, wie es keinmal zwei gleiche Fingerabdrücke gibt. Das heißt, jedes Instrument hat absolut unverwechselbare Eigenschwingungsformen, die man so analysieren kann und dadurch was begreifen kann von den Instrumenten. Das ist dann bei höheren, es gibt einen Künstler, den ich neulich kennengelernt, also vor einer Weile kennengelernt habe, der hat die Schwingungsformen gesehen und hat gesagt, Mann, das wäre doch was für ein Glasfenster und wollte gleich da welche bekommen und wollte das dann gleich als Skulpturen quasi umsetzen, finde ich eine klasse Idee, ich hoffe, er macht das auch mal. Also, das heißt, weil doch die Schwingungsformen selber in sich schon eine gewisse Ästhetik haben. Hier ein fantastisches Geheimnis von Stradivari, eines von vielen Geheimnissen. Es gibt nicht das eine geheime Stradivari, es ist Blödsinn, es sind 30 Geheimnisse oder 32 Geheimnisse oder so in der Größenordnung. Das heißt, es sind viele Geheimnisse, warum seine Geigen so fantastisch klingen. Ein Geheimnis ist hier, dass er eine sogenannte Quadrupolresonanz, wo normalerweise Auslöschungen sind zwischen den gegenphasigen Schwingungsbräuchen, so geschickt diesen Schwingungsbauch bevorzugt hat und hervorgebracht hat, dass diese Resonanz, die normalerweise keinen Schall abstrahlen könnte, weil Kurzschlüsse entstehen, weil die Luft sich nur hin und her schiebt, kurzgeschlossen wird, dass diese Resonanz plötzlich in den ganz wichtigen, in diesem A-Bereich, also diesem hellen Klang, diesem italienischen A, stark abstrahlt. Also gibt es viele Kleinigkeiten, die wichtig sind, wo man sich staunt, dass sie das ohne Modalanalyse alles so genial gemacht haben. Das ist eigentlich die interessanteste Frage daran. Was für mich wichtig ist an diesen Instrumenten, ist, wenn ich solche fantastisch klingenden Geigen da habe, die klingen natürlich nicht auf Knopfdruck, ihr kennt ja die Geschichte von Heifetz, oder? Das ist immer die ewige Diskussion zwischen Geigern und Geigenbauern, woran liegt es, wenn es gut klingt, liegt es am Geiger oder liegt es am Geigenbauer? Und da hat jeder so seine eigene Meinung und Heifetz wurde dann mal nach einem Konzert völlig euphorisch von einem Zuhörer bejubelt und sagt, oh, Maestro, Ihre Geige klingt so fantastisch. Seine Guarneri 1742 klingt so fantastisch. Daraufhin nahm Heifetz die Geige an sein linkes Ohr und hat gesagt, ich höre nichts. Drückt natürlich viel aus. Nur ich als Geigenbauer darf natürlich, wenn es nicht gut klingt, nicht sagen, naja. Also von daher, es hat schon jeder seinen Job zu erfüllen. Gut, was mir wichtig ist, ist, wenn ich Instrumente baue, anzuknüpfen letztendlich nicht an die heutige Tradition, das heißt an dem, was ich heute lernen kann von Lehrmeistern, sondern anzuknüpfen im Grunde ans 18. Jahrhundert, als die Tradition noch lebendig war. Das heißt, zu lernen von den großen Meistern damals. Und das heißt, diese ganze Modalanalyse oder Spektralanalyse ist unheimlich interessant, weil das sowas ist, als ob ich den Meistern über die Schulter schaue. Und sehe, Stradivari hat es ganz anders gemacht als Guarneri, sind beides fantastische Geigen, aber unterschiedlich. Und für mich selber, wenn ich eine Geige baue, ist das Spannendste daran, die Momente, wo ich merke, ich komme in so einen Zwang. Also irgendwas passt mir jetzt überhaupt nicht. Es kommt so ein Zwang. Und der ist deswegen interessant, der Zwang, weil das die Momente sind, wenn ich wirklich in einer Arbeitsphase bin und sage, ich arbeite 2 Jahre lang, wie in der Werkstatt von Stradivari, nach seinen Methoden, nach seinem Resonanzprofil, nach seinem Klangprofil, nach seiner Wölbung. Und ich versuche, mein Instrument in seiner Schule hineinzugeben und zu lernen als sein Schüler. Und plötzlich merke ich, das gibt es doch gar nicht. Ich vergleiche das, was er gemacht hat und was ich jetzt machen will. Und ich merke, ich möchte es ganz anders machen. Ich würde es jetzt auch anders machen. Es ist dann so, als ob er mir auf die Schulter klopft und sagt, nee Junge, bei mir geht es anders. Du musst anders arbeiten. Das heißt, dieser Zwang, der zwingt mich zu lernen. Und wenn ich bei Guarneri bin, lerne ich was ganz anderes. Das heißt, so zu lernen, in so einem bestimmten Zwang das eigene zu verleugnen, eine Zeit lang zu verleugnen, bis man die eigene klangliche Handschrift findet, zu sagen, ich lerne hier ganz bewusst. Ich habe das dann nur, um es kurz anzudeuten, ich darf jetzt nicht vergessen, dass es keine Akustiktagung ist, aber die Sachen sind einfach spannend. Ich habe dann mit noch anderen Firmen gemeinsam, war ich vor einiger Zeit 2 Jahre in einem Forschungsprojekt, das die EU gefördert hat und konnte dann, was wirklich faszinierend ist, diese ganzen Schallanalysen, das heißt die physikalischen Analysen übertragen oder noch weitergehen und fragen, was passiert im Ohr? Und da unterscheidet man heutzutage die Physik und die Psychoakustik. Das heißt, die Physik, das sind messbare physikalische Reizgrößen. Die Psychoakustik, da spricht man von Empfindungsgrößen, von der Empfindung, etwas ganz anderes. Das heißt, die Psychoakustik fragt, wie wirkt ein bestimmter Schall im Ohr, was passiert. Und da gibt es fantastische, durch die Behindertenforschung, durch die Schwerhörigkeitsforschung, gibt es mittlerweile fantastische Ergebnisse, die vieles davon zeigen, wie der Mensch eigentlich hört und wie man Leuten helfen kann, die schlechter hören. Also man kann diese ganzen Ergebnisse aus dieser Medizin übertragen auf die Art, mit solchen Klängen umzugehen. Und dann habe ich, um das mal zu zeigen, hier so ein hier sieht man jetzt auf einer farbigen Landkarte. Hier oben, das ist Physik. Das ist das Resonanzprofil, das sind Resonanzen. Hier aber, das ist das psychoakustische Erregungsmuster des Innenohres. Das heißt, hier sieht man an Farben dargestellt, wie unser Innenohr, die Basilarmembran, ist ja faszinierend, unser kleines Organ hier. In der Basilarmembran haben wir diese Schnecke, also diese im Innenohr ist eine kleine Schnecke, erbsengroß, da drin eingerollt ist eine Membran, Basilarmembran mit 3500 kleinen Haarzellen. Alles so groß, eingerollt, diese Haarzellen, und die geraten gewaltig, auch jetzt bei allen, in Schwingung. Und bestimmte Bereiche werden sehr stark erregt, da spricht man von Erregungsmustern. Und hier kann man jetzt sichtbar machen, die Erregungsmuster des Geigenklanges. Also das heißt, aus dieser reinen Physik sichtbar machen, wie die Geige eigentlich das Ohr erregt. Das heißt, wo wird gefeuert? Welche Nerven werden wo, wie stark gefeuert? Und wenn man das dann macht, das habe ich dann mit großer Leidenschaft so irgendwie versucht hinzukriegen, war ich danach absolut enttäuscht. Weil alle Geigen gleich aussahen. Sah alles nach Geige aus. Die schlechteste blechern oder nasal klingende Geige sah fast genauso aus wie eine Stradivari. Ich habe daraus gelernt erstmal, dass das Auge viel zu ungenau ist. Das Auge ist nicht so genau, in diesen Dingen diese Unterschiede aufzulösen wie das Ohr. Das Ohr nimmt also Unterschiede viel empfindlicher wahr in bestimmten Bereichen, als es so ein Diagramm mit Farbunterschieden machen kann. Die große Erleuchtung kam dann für mich, als ich dann zwei fantastische Geigen genommen habe, die typischen Referenzinstrumente wie der Guarneri und Stradivari, und die Unterschiede zwischen beiden versucht habe sichtbar zu machen. Also nicht die Absolutdarstellung, sondern nur farbig sichtbar zu machen, wo sie sich wie stark unterscheiden. Und dann kommt was Tolles bei raus. Das war dann das Ergebnis, die Schreiber-Stradivari zu vergleichen mit der Guarneri. Jetzt ist es so, alles was rot ist, da feuert die Stradivari stärker im Innenohr. Und zwar muss man sich jetzt vorstellen, das Innenohr ist hier abgerollt auf dieser Achse. Diese Gehörschnecke, die Basilarmembran innen drin, muss man sich vorstellen, als ob man die jetzt praktisch anschauen könnte, man würde sie abrollen und würde jetzt hier die 3500 Pärchen einfach anordnen und sichtbar machen. Würde dann hier eine chromatische Tonleiter spielen, dann ist alles, was jetzt rot ist, ist der Bereich, wo Stradivari stärker das Innenohr erregt, zu einem stärkeren Erregungsmuster führt, alles was blau ist, ist bei Guarneri stärker. Und dann erkennt man ganz klar, klassisch die Unterschiede, die Guarneri. Und das entspricht tatsächlich der Hörwahrnehmung. Hat was unheim, also sieht man hier im tiefen Bereich, der tieffrequente Bereich des Ohres wird sehr stark erregt und ganz oben wieder. Und die Stradivari geht auf die Mitte. Und das ist so typisch, die Stradivari, die schönen aus der goldenen Periode, sind Geigen, die absolut harmonisch sind, wo man das Gefühl hat, da drängt sich nichts in den Vordergrund. Also für mich, wenn ich es musikalisch ausdrücken wollte, würde ich sagen, Stradivari vom Typus. Es gibt nichts Schöneres als die Chaconne von Bach auf einer Stradivari zu hören, in nächster Nähe in der Werkstatt. Die Chaconne als ein Musikstück, Bach und Stradivari. Und zwar warum? Da würde ich sagen, es gibt für mich nur, also das ist vielleicht ein bisschen extrem die Ansicht, es gibt nur eine Möglichkeit, Bach zu spielen. Lassen wir da gerne widersprechen. Nämlich so, dass man nicht hört, wer es spielt. Dann ist es richtig. Das heißt, wenn der Geiger so bescheiden ist, dass er nicht im Vordergrund spielt. Dagegen, Guarneri ist ganz anders. Guarneri ist die pure Leidenschaft. Guarneri, das Typischste für Guarneri ist Brahms. Brahms Violinkonzert auf einer Guarneri. Die brüllt die Leidenschaft raus. Es ist ein kraftvoller Ausdruck. Stradivari hat für mich sowas wie eine unantastbare Madonna. Die sagt, fass mich nicht an. Und hier ist die Stradivari und hier bin ich als Geiger, egal wie ich heiße. ich kann mich nie über die Geige erheben. Dagegen Guarneri macht immer so, komm Junge, ist das alles, jetzt aber mal los. Das ist für mich so eine feurige, schwarzhaarige Zigeunerin. Das ist Guarneri. Aber man muss dazu sagen, eine mit so einem Korpus. Die steht so da und da kriegt man Angst. Und mit der muss man kämpfen. Stradivari ist eher eine unheimlich schöne, schlanke, blonde Frau, die sagt, fass mich an. Also, es gibt da immer natürlich, das bei Menschen sind zum Glück viel breiter veranlagt als Geigen. Also ich will da die Kunden dem zu nahe treten, aber ich hoffe, dass zumindest die Männer ein bisschen was verstanden haben, was ich gesagt habe. So von der Art, und das Tolle ist, psychoakustischen Erregungsmustern des Innenohres kann man das erkennen. Also es ist toll, so mit der Akustik zu arbeiten. Das war jetzt dieser Ausflug in die Akustik. Ich möchte aber ganz deutlich machen, und da habe ich gleich ein paar Hörbeispiele, dass Klang was komplett anderes ist als Akustik. Das heißt, Klang heißt, man muss die Augen zumachen, man muss nur noch hören, nur noch hören. Das heißt, völlig versunken sagen, alles was jetzt ist, ist nur noch hören. Ich habe nur noch zwei große Ohren und ich höre, was ist das jetzt? Und alles, was ich gelernt habe als Geigenbauer, habe ich von Musikern gelernt. Habe ich von Musikern gelernt, die sehr, sehr gut hören können und die mit einem bestimmten Leiden, mit einer bestimmten Leidenschaft und mit einem bestimmten Problem kamen und gesagt haben, das kann ich nicht mehr auf dem Instrument, was ist los? Und ich dann richtig lernen musste, was höre ich jetzt, wo ist das Problem? Das heißt zuhören. Und auch das ist fantastisch, da möchte ich nachher ein bisschen was dazu sagen, wenn man sich mal bewusst macht, dass Zuhören was ganz, ganz anderes ist als Hören. Und da habe ich sehr viel auch geistlich gelernt, indem ich angefangen habe zu begreifen, das Wort Gottes zu hören ist das eine, aber dem Wort Gottes zuzuhören ist was ganz anderes. Also wir müssen zuhören lernen. Und dieses Zuhören lernen ist was Fantastisches, es öffnet sich eine ganze Welt. Eine Welt des Klanges, und so im Wort Gottes es öffnet sich eine Welt, wenn wir lernen zuzuhören. Und was dann passiert, wenn Musiker kommen mit so einem Problem, ich habe dann auch so ein Mikrofon und nehme da dann auf und ich bitte dann die Leute, was zu spielen. Und dann sagen die ja, wie, was soll ich denn spielen? Ich sage, ich muss jetzt hören. Was soll ich spielen? Und dann sage ich drei Sachen. Erstens, hört sich sehr technisch an, chromatische Tonleiter ohne Vibrato und ganz stur. Das heißt, dass ich richtig das Instrument pur erlebe, ohne dass der Musiker schon ausgleicht, was er ständig macht. Er gleicht ständig die Schwächen aus. Und wenn sein eigenes Instrument ist, hat es keine Schwächen, es wird ganz besonders gut ausgeglichen, dann klingt es unglaublich ausgeglichen, die Geige oder das Cello ist es gar nicht. Das heißt, ganz stur, die chromatische Tonleiter. Das zweite ist, dass ich die Musiker bitte, spiel irgendwas, so dass ich hören kann, warum du dieses Instrument liebst. Was ist das Besondere an diesem Cello, an dieser Geige? Und was die nicht wissen, ist dann, dass durch das Musikstück, das sie dann wählen, ich eigentlich rauskriege, was für ein Typ der Musiker ist, was er liebt. Es gibt dann Leute, die sagen, kein Problem, und dann lassen sie den Bogen auf die G-Seite, dann wird Sibelius oder irgendwas, oder César Franck, da gibt es oder Brahms, oder dann greifen die rein und belasten das Instrument, dass man Angst kriegt, und dann merke ich, okay, der braucht Widerstand. Der braucht ein starkes, widerstandiges Instrument. Man kann als Geigenbauer ein Instrument so einstellen, dass es richtig Widerstand hat. Und das braucht derjenige als Gegenüber. Das heißt, der will kämpfen. Und die Leute sind danach außer Atem, wenn sie Mendelssohn, Violinkonzert oder Brahms oder irgendwas gespielt haben, dann läuft der Schweiß und die haben gekämpft und sind erfüllt. Das heißt, das ist ein bestimmter Typus von Mensch, der braucht eine bestimmte Geige. Und wenn die sowas spielen, weiß ich, okay, ich darf auf keinen Fall den Widerstand nehmen, ich muss auf was anderes achten. Und dann gibt es andere, die brauchen eine Viertelstunde, bis sie das erste Mal richtig Fortissimo spielen. Die tasten sich ran in den Klang, das ist unheimlich faszinierend auch. Die gehen ran, die suchen auf der E-Seite so eine Süße und sowas, so eine Modellierbarkeit im Klang und dann merke ich darf dem Instrument auf keinen Fall das nehmen. Also, dass ich plötzlich eine Powergeige draus mache, indem ich den Stimmstock ändere, den Steg und das verloren wird. Das heißt, sich so drauf einzulassen auf diesen Klang. Und das Dritte ist dann, dass sie was spielen sollen, dass ich hören kann, warum sie da sind. Das heißt, wo ist das Problem? Und dann müssen sie hörbar machen, übertreiben, was sie stört am Instrument von der Klangeinstellung. Weil neben dem, habe ich jetzt nicht gesagt, aber ist klar geworden, neben dem Neubau von Instrumenten, das ist das jüngste Baby, gerade drei, vier Tage erst so richtig fertig, neben dem Neubau von Instrumenten ist die Klangeinstellung von tollen Instrumenten, die man kriegt, von Musikern, die Probleme haben mit dem Instrument, so das zweite Standbein meiner Arbeit. Und jetzt habe ich mal ein Hörbeispiel dabei, wo man was hören kann. Eines der großartigsten Celli für mich, ein Referenzinstrument für mich, an dem ich mich orientiere, wenn ich Celli baue, Francesco Goffila, ist der Daniel Müller-Schotz, der mit dem Instrument kam. Und fantastische D- und A-Seite, nur die C- und die G-Seite waren nicht so, dass das Instrument richtig Kraft hatte. Und man muss dazu sagen, er hat damit Klaviertrio mit Lambert Orges und Anne-Sophie Mutter in der Carnegie Hall gespielt, auf dem Instrument. Das heißt, es muss bestmöglich funktionieren. Und da hat er ein Problem gehabt. Und als er wiederkam, habe ich gesagt, wir müssen das Gleiche nochmal aufnehmen. Ich mache dann so viele A-B-Vergleiche, vorher, nachher, und lerne dadurch, wie hat es geklungen, bevor ich was verändert habe, wie klingt es danach. Und das Tolle hieran war, ist, dass er nicht gewusst hat, dass ich schon aufnehme, also wird warm gespielt. Und das ist dann das, wo man am besten was hört, weil derjenige nicht hinbiegt, sondern er macht einfach seine Finger warm, und da war das die chromatische Tonleiter, die er gespielt hat, an dem man schon ganz viel hört. Zu spielen, damit ich höre, warum man dieses Instrument liebt, warum man nicht ein anderes spielt. Und es ist schön, dieses Elgar kennt man nur mit Orchester, jetzt hört man es mal ganz nackt, nur das Instrument. Klang, den ich kenne. Also es ist wie Ton in den Händen, wie man kneten kann. Das ist was wahnsinnig Körperliches. Und das ist, also das ist sehr, sehr sinnlich und sehr stark. Also das, nur als ein Beispiel, wie das ist, wenn Musiker dann was vorspielen und sagen, das suchen sie und in der Richtung brauchen sie was. Was ich an der Stelle noch auch vielleicht die erste starke geistliche Analogie am Abend heute weitergeben möchte, bevor sich das nachher mit dem Gesetz und dieser idealen Form hoffentlich noch mehr aufklärt, ist: Für mich gibt es, wenn ich so arbeite mit Musikern oder an der Geige, das werden wir nachher noch sehen, habe ich ein bisschen Werkzeug dabei, gibt es immer wieder sowas, was mich elektrisiert. Momente, die was ganz Besonderes sind, das nenne ich so Offenbarungsmomente. Das heißt Momente, wo ich merke, jetzt ist plötzlich so, dass, als ob Gott zu mir spricht und mir ganz tief was klar wird, was ich eigentlich schon weiß, aber nie richtig begriffen habe. Was ich aus der Bibel kenne, aber nie so richtig begriffen habe. Und plötzlich gibt es so Momente, wo ich merke, das ist ein Offenbarungsmoment, wo was ganz tief im Herzen klar wird. Einen so einen Moment hatte ich, als ein ähnlicher Cellist, ein Solo-Cellist von der Bayerischen Staatsoper damals, der zu mir kam mit einem sehr wertvollen Instrument, auch so ein italienisches Instrument. Und er kam wie ein gebrochener, er ist auch ein älterer Mann schon, er kam wie ein gebrochener Mann in die Werkstatt. Hat das Cello hingelegt, hat richtig gemerkt, ihm geht es so wahnsinnig schlecht. Er hat gesagt, Herr Schleske, ich kann nicht mehr auf diesem Instrument spielen. Er hat ausgepackt und er hat gesagt, was ist das Problem? Er hat das vorgespielt auf der A-Seite. Er hat gesagt, es ist zu. Es ist nicht mehr auf. Ich kann kein Solo mehr spielen. Und der hat einen riesen Saal zu füllen mit, was weiß ich, 2000 Leuten. Als Solo-Cellist muss er auch Solo spielen, muss er durchkommen. Er muss das Gefühl haben, es reagiert ganz sensibel auf das, was er macht. Es ist zu. Er hat gesagt, ich komme nicht mehr rein in den Ton. Das war schon mal ganz anders. Hat dann vorgespielt und ich habe das Gefühl gehabt in dem Moment, da sitzt ein zutiefst behinderter Mann. Der ist behindert. Er ist wie körperbehindert, weil seine Stimme nicht mehr funktioniert. Er kann nicht mehr das ausdrücken, was er will. Er ist so behindert an diesem Instrument. Und in dem Moment war mir so, dass Gott zu mir spricht und sagt, Martin, genau so geht es mir mit euch, meinen Instrumenten. So oft. Dass Gott behindert ist. Er fühlt sich wie behindert.
dass Gott sagt, was ist los mit dem Instrument? Warum komme ich nicht mehr in das Herz des Menschen rein? Ich komme nicht mehr in den Ton rein. Das war doch schon mal anders. Warum komme ich nicht mehr ran? Gott fühlt sich behindert mit uns als Instrumenten in seiner Hand und sagt, ich komme nicht mehr an dich ran. Was ist nun los? Das war schon anders. Diese Behinderung Gottes. Und es war so tief, so eine Leidenschaft an diese Musiker zu spüren, wo ich was von der Leidenschaft Gottes gespürt habe. Gott, der behindert ist, wenn die Einstellung des Herzens so ist, dass er nicht mehr rankommt. Und Gott respektiert unser Herz. Gott ist heilig, ein heiliger Gott. Das heißt, er hat einen heiligen Respekt vor unserem Herz, vor den Entscheidungen unseres Herzens, vor dem Zustand unseres Herzens. Selig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen, sagt Jesus. Selig, die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Das heißt, die unmittelbarste Begegnung mit Gott, der Musiker ist, ich sein Instrument und die Einstellung des Herzens, die nötig ist, damit er hineinkommt. Und dass das Instrument in die Kommunikation, in eine ganz enge Schwingung mit Gott kommt. Das heißt, Gott respektiert unser Herz und er bricht uns nicht auf. Und so kommt Gott behindert und fragt, was ist mit der Einstellung? Da muss doch was möglich sein. Kann man da was ändern? Das ist klar, wo es hinführt, in die Umkehr. Und das ist dieser Moment der Umkehr, dass dann so ein Instrument in der Werkstatt liegt und ich dann leichtsinnig irgendwie sage, ja, das kann man schon ändern. Hab das dann da liegen, das Instrument, und denke, was hast du dich jetzt nur eingelassen? Und was soll ich denn jetzt machen? Und da hilft auch die ganze Physik nicht, weil das viel zu grob ist. Da geht es um Feinheiten, das ist wie eine Wirbelsäule, die irgendwie verrenkt ist. Da geht es um, dass der Steg ein kleines bisschen verspannt ist, der Stimmstock anders gestellt werden muss. Manchmal muss man einen neuen Steg machen. Ich hatte dann das Instrument da liegen, das Cello. 2 Stunden ist aber normal, später ruft er an und sagt, er wollte mich jetzt also auf keinen Fall stören. Nur, also ob ich sicher sei, also er glaubt schon, dass ich es hinkriege, aber wenn ich es nicht hinkriege, ob ich das wieder so machen könnte, wie es jetzt ist. Also, dann muss man seinen ganzen Mut, sein ganzes psychologisches Laientum mir herholen und sagen, ja nee, also gar keine Sorge, das wird nicht nötig sein, ich kriege das schon hin. Mach dann weiter an dem Instrument. 2 Stunden später klingelt wieder das Telefon, ja, also er wollte jetzt auf keinen Fall aufdringlich sein und mich deshalb nicht stören. Und er wollte mir sagen, er hatte das mal vor Jahren bei einem Geigenbauer und danach hat das Cello geklungen wie eine Kreissäge. Und ob ich wirklich sicher bin, dass das Instrument danach nicht wie eine Kreissäge klingt. Und er sagt, nee, das wird nicht nach Kreissäge klingen. Und das heißt aber, das muss man jetzt wissen, die Musiker hier wissen das, die lachen jetzt auch bestimmt nicht, aber das heißt, der hat eine ganz spezielle Frequenz, wo man schon hinhören muss, an das Hören, was bestimmt ist im Ton, was ihn wahnsinnig nervt. Und ein normaler, der Celli nicht auch hört, wird sagen, was Kreissäge ist, ein normales Cello. Das heißt, es ist unheimlich sensibel, was dann im Ton nicht stören darf. Also das heißt, das ist dann schon eine ganz spannende Angelegenheit, solche Instrumente da zu haben. Das A und O, auch könnte es viele Geschichten erzählen, wenn er dann kommt und wie das dann war, als er dann probiert hat und sowas. Da war noch. Also 2 Tage lang war das Instrument dann da. Ich habe einen neuen Steg gemacht und einen neuen Stimmstock und er kam dann. Und das ist dann erstmal wirklich unter Höchstspannung. Weil sich natürlich dann, was sagt er jetzt? Wie geht es ihm jetzt damit? Und er genauso unter Spannung. Das ist für die Leute, die, wenn sie ihr tatsächlich, manche versprechen sich sogar und sagen, ich wollte das Instrument in ihre Praxis, in ihre Werkstatt bringen. Das kommt oft vor. Und für die Leute ist es, als ob sie ihr eigenes kleines, dreijähriges Kind in Vollnarkose geben müssen. So gehen sie. Und das verstehe ich auch. Das ist ihre Stimme. Das ist ihr Körper. Das kam der zurück. Und hat dann genommen und man hofft dann, er spielt jetzt so ein bisschen ein paar Töne, er liegt im Boden und sagt, Herr Schlesky, Gott sei Dank. Und so. Also was macht er? Er spielt mindestens 15 Minuten, ohne aufzuhören. Schumann, Dvorak und so. Ich werde immer nervöser, denke, ja, jetzt möchte ich irgendwann mal, was ist jetzt? Legt den Bogen weg, schaut mich an und sagt, Herr Schlesky, wie finden Sie denn das jetzt? Und das sind natürlich die ganz heiklen Momente. Da ist dann innerhalb von 10 Sekunden der Sensorsuchlauf zwischen Ehrlichkeit und Unehrlichkeit. Und dann habe ich ihm gesagt, also die A-Seite ist viel freier. Das ist genau das, was sie suchen, was nötig ist für ein Solo-Cello. Auch die D-Seite. Die C-Seite hat viel mehr Kraft und Potenz. Da kommt man rein in den Ton. Nur auf der G-Seite habe ich das Gefühl, sie kommen nicht richtig rein. Dann hat er richtig das Stottern angefangen, er hat gesagt, woher ich das weiß. Und er hat in 35 Jahren noch niemand gesagt, wie er sich fühlt, wenn er spielt. Und das hat man tatsächlich gespürt, dass er immer auf der G-Seite, das war ihm unwohl, der hat die G-Seite nicht kneten können. Und dann hat er gesagt, ja genau so ist es, was können wir jetzt machen? Und dann haben wir 4 Stunden lang kleinste Kleinigkeiten, Stimmstock, noch mal ein bisschen verdreht, geändert und so, bis die Balance hergestellt war, dass er auch in der G-Seite so in den Ton reinkam. Aber das war eben dann dieser gemeinsame Weg, den man gehen muss. Nur dann, das reicht dann für eine Woche. Danach ist man fix und fertig. Das ist da eben auch gut. Was ich hier eben sagen wollte, zum einen ist das Gefühl der Musiker, dieses Behindertsein, das Gefühl Gottes, diese ganz tiefe Behinderung an unserem Herzen. Und die Leidenschaft Gottes, die Sehnsucht Gottes, dass der Klang wieder frei ist, dass er uns modulieren kann. Dass er durch uns das ausdrücken kann, musikalisch, was er komponiert hat, was er sich überlegt hat in unserem Leben. Das heißt, Gott ist wirklich wie ein Musiker und wir sind Instrumente. Das heißt, diese Leidenschaft Gottes, uns zu formen, uns zu bewegen, uns dahin zu führen, uns zu modellieren, dieses Kraftvolle zu geben, wenn das nötig ist, alles das, das Süße, das Zurückhaltende, was ein gutes Instrument einfach haben kann. Das andere, was ich sagen wollte, durch Musiker habe ich unglaublich gelernt zu hören. Das war für mich eine Schule des Hörens, durch Musiker hören zu lernen. Und ich konnte das übertragen auf das Wort Gottes, auf das Hören. Und möchte hier eine kleine Anregung geben. Sieht erstmal abschreckend aus, soll aber eigentlich nur ein Gleichnis sein. Über das Hören. Und zwar habe ich das überschrieben mit der Grundwahrheit allen Hörens. Und zwar egal, ob das inspiriertes Hören ist, ob das geistliches Hören ist oder ob das tatsächliches Hören ist. Hören ist gleich Wahrnehmen plus Verarbeiten. Und was wir hier sehen, ist ganz stark vereinfacht, die Hörbahn. Das heißt, was passiert nach dieser Basilarmembran, dieser Erregung, die wir gesehen haben, diesem Erregungsmuster, bis diese neuronale Erregung im Gehirn verarbeitet wird. Was passiert dazwischen? Und worum es mir geht, sind nur die Zahlen. Um klar zu machen, wir haben hier in der Cochlea, das ist dieses erbsengroße Organ links und rechts, auf dieser Basilarmembran haben wir ungefähr 3000 Haarzellen, Nervenzellen. Die sind komplett verantwortlich für alle Wahrnehmungen. Also akustische Wahrnehmung. Alles, was wir wahrnehmen, braucht 3000 Nervenzellen. Dann auf der Hörbahn, die viel mehr ist als eine Hörbahn, da geht es nämlich um Verarbeiten, sind bis oben im ersten Kodex erreicht, das Gehirn erreicht, in der ersten Stufe der akustischen Verarbeitung unseres Gehirns, sind 100 Millionen Nervenzellen beschäftigt, das zu verarbeiten, was wir mit 3000 Nervenzellen aufgenommen haben. Hier sieht man, wie sich steigert, die verschiedenen Nervenknoten oder Nervensysteme, die wir haben was für Richtungshören, für Phasenhören, wir können hören, wo kommt was her, wir können Tonhöhen hören und so weiter, wird alles hier verarbeitet. Die Komplexität von 3000, schon die erste Weiterverarbeitung 30.000, 90.000, 400.000, 500.000, schließlich die erste Stufe der Gehirnverarbeitung, 100 Millionen Nervenzellen sind damit beschäftigt zu verarbeiten. Das heißt, für mich die Frage, wenn unser tatsächliches Ohr so aufgebaut ist, dass wir mit 3000 Nervenzellen wahrnehmen, aber 100 Millionen Nervenzellen brauchen, um das zu verarbeiten, was wir gehört haben, sagt das nicht vielleicht auch was aus über die Ohren unseres Herzens? Was sagt das aus über die Hörbahn des Herzens? Was sagt das über unser geistliches Hören? Was sagt das über dieses Verhältnis, dem wir gehorchen oder nicht gehorchen, von Wahrnehmen und Verarbeiten? Wie viel Zeit haben wir, wie viel Stille nehmen wir uns, wie viel Liebe nehmen wir uns, um das, was wir geistlich wahrnehmen, vielleicht was wir zugehört haben im Wort Gottes, was wir gehört haben, was wir erleben in der Gemeinde, was wir erleben, egal wo, mit den Menschen, so vieles, was wir wahrnehmen, was auf uns einströmt, aufgenommen haben, was uns bewegt, 3000 Nervenzellen, wie viel Energie stecken wir da rein, das wirklich zu verarbeiten? Wenn unser Ohr 100 Millionen Nervenzellen zur Verarbeitung braucht, wie viel Zeit und Liebe nehmen wir uns, das zu verarbeiten, was uns geistlich bewegt? Und das kennen wir von Jesus. Wie viel Zeit musste Jesus und hat sich Jesus genommen, um alleine zu sein, früh morgens, bevor die anderen aufgestanden sind, ging er an einen einsamen Ort, um zu beten, 3, 4, 5 Stunden lang. Warum denn? Wenn es schon Jesus nötig hatte, so stark in diesem Hören des Herzens zu leben und zu verarbeiten, um wie viel mehr wir. Das Problem ist nur, wir tun oft genau das Gegenteil und sorgen künstlich dafür, dass wir noch mehr hören. Das heißt, wir füttern uns noch mehr voll, ständig noch mehr Reiz, noch mehr hören und noch weniger verarbeiten. Und da ist der Fernseher eben eine tolle ich konnte mit dem Fernseher überhaupt nicht umgehen. Meine Frau war da stinksauer, dann irgendwann mal wurde das fast so eine Ehekrise, wie mein Umgang mit dem Fernseher aussah. Und da habe ich dann begriffen, das Wort aus der Bergpredigt, wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, dann reißt es aus und wirst von dir. Das heißt, einschneidende Maßnahmen. Die einschneidende Maßnahme heißt, manchmal kann man sie nicht verbessern, da muss man was grundsätzlich machen. Und das hieß für mich Wertstoffhof. Und der Fernseher war weg. Also nur als Beispiel, dass ich halt damit nicht umgehen konnte. Was heißt es? Ich habe immer mehr, ich war abends fertig, immer mehr einfach nur in mich rein geschaufelt, immer weniger verarbeitet, immer mehr noch aufgenommen. Das heißt, es ist eigentlich ein Trick der Fernseher, um wenig zu verarbeiten. Man nimmt künstlich neue Geschichten auf. Man setzt sich künstlich neuen Schicksalen aus. Ich muss auch nur nicht mehr die Nachrichten immer sehen. Wenn ich nur ein Übermaß der Betroffenheit zurückgelassen werde, aber keine Klarheit habe, was das jetzt bedeutet, dann geht es mir schlecht. Noch schlimmer bei Filmen, bei künstlichen Schicksalen, die ich mir reinziehe, die erfunden sind. Da komme ich noch nicht mal mit meinem eigenen Schicksal, mit meinem eigenen Leben und mit den Menschen, die mich umgeben, zurecht und ziehe mir ständig neue Schicksale und neue Leben rein. Das heißt, das Hören, nur eine kleine Anregung. Das andere ist, auch das haben wir hier, habe ich auf der Folie gehabt, als Beispiel für geistliches Hören, das Richtungshören. Wir haben eine ganz, ganz komplexe Gatterschaltung in der Hörbahn, durch die wir ganz raffiniert, und das ist überlebensnotwendig für uns, ganz raffiniert hören können, wo kommt was her. Das ist ganz wichtig zu wissen, wenn es raschelt, ob es von hier raschelt oder von hier raschelt, weil das ist ja lebensgefährlich, wenn es da raschelt. Man weiß ja, was hinter dem Rascheln stecken kann. Da muss man also entweder kämpfen oder laufen oder irgendwas tun. Jedenfalls, wir müssen ganz schnell erkennen, wo das wilde Tier da steckt, das uns angreifen will. Das heißt, wir müssen Richtungshören. Das sind wir gigantisch gut ausgebildet, ist eine ganz raffinierte Schaltung zwischen dem rechten und linken Ohr, was da passiert. Deswegen diese hohe Komplexität, deswegen die 500.000 Nervenzellen, nur um Richtungshören zu lernen. Das heißt auch da wieder, für unser Herz, für die Ohren des Herzens zu fragen, was heißt eigentlich geistliches Richtungshören? Was heißt geistlich zu verarbeiten, was wir wahrnehmen, geistliches Richtungshören? Das heißt, uns umgeben ja ständig Stimmen. Sogar Stimmen aus der Gemeinde, die sind ja auch ganz besonders verheißungsvoll oder gefährlich. Vieles ist Schmeichelei, die uns auf Abwege führt. Nicht jedes Lob ist gut. Und nicht jedes Lob ist eine Stimme, wo man sagen kann, darauf sollte man hören. Genauso ist nicht jede Kritik schlecht, ist aber erst recht auch nicht jede Kritik gut. Also diese ganze Frage, was ist Verheißung Gottes, was ist Versuchung? Was ist Schmeichelei, was ist Lob? Aus welcher Richtung kommt es, was mich bewegt? Noch stärker in Schwierigkeiten, in denen wir drin stecken. Schwierigkeiten sind nicht immer böse. Aber was heißt es, Schwierigkeiten zu durchleben im Glauben, Krisen zu durchleben und dann zu hören, das Ohr bei Gott zu haben? Enttäuschung als ein Zeichen zu erkennen. Wir haben heute früh in der Morgenandacht von Zeichen geredet. Auch Enttäuschung kann oft ein Zeichen sein, das Gott in unser Leben reingibt. Enttäuschung, das was zerbricht, was zerbrechen muss. Und das ist so schmerzhaft. Das, was zerbricht, damit Neues. Wir haben neulich darüber geredet. Also ihr müsst dann mit Michael und Wolfram reden über die Erfahrung mit einem von euren Projekten. Ich lasse es mal so. Ich weiß nicht, was ich sagen darf. Und so. Also wie manche Kinder, die man zur Welt bringt, an denen man hängt und die man liebt, wo man sagt, das ist von Gott gegeben, plötzlich einem aus der Hand genommen werden und ist nichts. Eine ganz tiefe Enttäuschung, damit was Neues kommen kann. Auch das ist Richtungshören, dass wir nicht jede Enttäuschung gleich als was Böses abtun, sondern mit Gottes zu durchleben. Also das meine ich damit, verarbeiten, was wir erleben, nicht nur hören. Aber beides, zuhören und verarbeiten, als geistliches Hören. Man könnte noch viel weiter Analogien auswalzen, ausspinnen, was das Ohr auch genial kann, ist eine sogenannte zeitliche Maskierung. Das Ohr ist sogar in der Lage, während es hört, zu bewerten, was ist wichtig und was ist unwichtig. Und das Unwichtige, was es gehört hat, rauszuschmeißen, obwohl es bereits in der Hörbahn ist. Uns überholen zu lassen von einem wichtigeren Signal. Das heißt, es wird also unterschiedlich schnell sogar verarbeitet. Das Wichtige ist dominanter. Das Wichtige darf das Unwichtige löschen. Im Ohr. Das zeitliche Maskierung nennt man das. Also auch da wieder geistlich zu fragen, nehmen wir uns Zeit zur Verarbeitung, um zu fragen, was ist wichtig in meinem Leben. Das heißt nichts anderes, wie viel Zeit wofür. Wie viel von meiner Lebenszeit gebe ich wofür? Dafür muss man sich Stille nehmen, hinhören, mit Gott im Gespräch sein. Das braucht alles viel Liebe und Zeit. Und wie gesagt, die Zeit hat sogar Jesus nötig gehabt. Also Richtungshören, zeitliches Hören, Maskierung, Gewichtung von was ist wichtig, was ist weniger wichtig, was braucht viel Zeit, was braucht wenig Zeit. Jetzt mache ich eine kurze Unterbrechung. Das war sowieso schon viel Input. Wir gehen aber noch weiter den Weg nach innen. Wir sind immer noch
haarscharf am Klang, aber schon in Richtung zum Glauben, zur geistlichen Bedeutung des Klanges, und da möchte ich noch weitergehen. Das Tolle ist aber, dass wir ein Musikstück gleich zur Entspannung, zur Verarbeitung des Gehörten haben. Da, und zwar Vivaldi, ein Trio, und danach geht es weiter.
Thank you.
im zweiten Teil, in dem er jetzt diese Frage nach dem Gesetz, nach dieser idealen, vollkommenen heiligen Form noch mehr Fleisch bekommen soll, möchte ich einleiten mit einem Wort. Ich war mit meiner Frau und unseren Kindern vor 2 Wochen in der Kunstfabrik in München in einer Kunstausstellung von Friedensreich Unterwasser. Hat uns total fasziniert, Unterwassers Bilder zu sehen. Mich hat aber auch richtig gerissen, wieder so ein Moment, wo ich vor einer seiner Grafiken stand und da hat er was dazu geschrieben mit seiner Handschrift. Und das möchte ich mal vorlesen, was er da gesagt hat. Also Friedensreich Unterwasser. Wir sind nicht mehr fähig, Gleichnisse zum Leben zu schaffen. Wir sind nicht mehr fähig zu gestalten, die Ereignisse um uns und in uns zu deuten, ja nicht einmal zu erkennen. Dadurch haben wir aufgehört, Ebenbilder Gottes zu sein. Und unser Dasein besteht zu Unrecht. Wir sind eigentlich tot. Wir zehren an längst verwesten Erkenntnissen. Also ein sehr hartes Wort, ich hätte mir es nicht getraut, jetzt zu sagen, aber Hundewasser hat es gesagt, deswegen gebe ich es wieder. Und ich lese es nochmal. Wir sind nicht mehr fähig, Gleichnisse zum Leben zu schaffen. Wir sind nicht mehr fähig zu gestalten, die Ereignisse um uns und in uns zu deuten, ja nicht einmal zu erkennen. Dadurch haben wir aufgehört, Ebenbilder Gottes zu sein und unser Dasein besteht zu Unrecht. Wir sind eigentlich tot. Wir zehren an längst verwesten Erkenntnissen. Deswegen diese Gleichnisse zum Leben, deswegen berührt mich das so, wenn ich in meinem Geigenbau solche Gleichnisse zum Leben entdecke. Gleichnisse der Wahrheit, Gleichnisse der Bibel. Und deswegen wollte ich das jetzt hier mal deutlich machen, was es mit dieser Zyklie und der Wölbung und der Vollkommenheit eigentlich auf sich hat. Und was ich deutlich machen will, ist der himmelweite Unterschied. Wie ich vorher gesagt habe, die ideale Form, der himmelweite Unterschied zwischen der idealen Form und der vollkommenen Form. Zwischen dem Idealen und dem Vollkommenen, der Vollkommenheit. Und das muss jetzt gleich plastisch werden. Tatsächlich ist es so, die Zykloide, auch akustisch gesehen, ist eine ideale Form, um Akustik hörbar und mit Geige in Schwingung zu bringen, bestimmte Schwingungsformen anzuregen und einen tollen Klang auszustrahlen. Das ist das Ideale. Nur Hundertwasser hat ein anderes Wort, das finde ich auch faszinierend, in seinem Manifest, dein Fensterrecht, deine Baumpflicht, vielleicht kennen es manche, da sagt er als letztes einen Satz und redet da von der Gottlosigkeit der geraden Linie. Und diese Gottlosigkeit der geraden Linie, das ist mir aus dem Herz gesprochen als Geigenbauer. Er meint damit, ich würde es erweitern, die Gottlosigkeit der mathematisch korrekten Linie. Die Gottlosigkeit des Gesetzes. Und ich glaube, er meint sogar, ohne es zu wissen, er meint damit das Wort des Apostels Paulus, der Fluch des Gesetzes. Das ist, glaube ich, das Gleiche. Wenn Hundertwasser redet von der Gottlosigkeit der geraden Linie und Paulus redet vom Fluch des Gesetzes, meint das ein und dasselbe. Und dieses Fluch des Gesetzes, die Gottlosigkeit der geraden Linie, heißt, die Form ist zwar ideal, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Ist von Gott gegeben. Das kann nicht schlecht sein. Aber das Gesetz muss jetzt angewendet werden auf etwas Gewachsenes, auf das echte Leben, auf unser gewachsenes Leben. Wir als Menschen, wir sind gewachsen. Genau wie das Holz. Und das heißt, das Holz und ein guter Geigenbauer wird eben nicht jetzt dem Holz eine Schablone anlegen und wird diese ideale Form dem Holz aufzwingen. Sondern wenn ich jetzt das Holz bearbeite, als erstes ist es, wenn ich so eine Decke steche, dass ich wer kann es hier halten? Also, das heißt, als erstes wird die Wölbung gestochen. Dadurch, ich gehe mal ein bisschen näher an dem Mikrofon, dadurch hört man den Sparren abreißen. Und das ist ein bestimmtes Geräusch, und das Geräusch ist anders, wenn ich mit oder gegen die Faser steche. Habt ihr es gehört?
Ja.
Ganz deutlich. Das heißt, die erste Begegnung mit dem Holz, mit dem scharfen Abstich, also ist, ich höre die Faser, ich höre den einzigartigen Faserverlauf des Holzes. Es gibt keine mathematisch gezogenen Fasern, das ist gewachsen. Es gibt keine idealen Fasern. Was ist also der Sinn, wenn ich jetzt als Geigenbauer dem gewachsenen Holz, dem entstandenen Holz, eine ideale Form aufdrücke? Ich bin dem Holz nicht gerecht. Und noch besser ist, das hören wir mit dem Hobel, das ist dann das nächste, das ist der zweitgrößte von meinen Wölbungshobeln. Wenn jemand
Und wenn ich gegen den Vater gehe, ich mache es extrem natürlich, aber es gibt auch eine Rolle dazwischen, aber ich habe ganz deutlich gemerkt, man hört natürlich die Phrase des Holzes. Und man spürt sie in den Fingern, man spürt die Vibration des Hobels. Es ist ein starkes Vibrieren, das Eisen reißt, man spürt, der Hobel wird unruhig, wenn ich gegen die Faser gehe. Und es ist ein ganz glattes Geräusch, wenn ich mit der Faser gehe. Vielen Dank. Also, das heißt, genau. Das heißt, als ein guter Geigenbauer wird man immer sagen, ich kenne die ideale Form. Ich weiß, was eine Sinfonie ist. Das ist das Grundgesetz der Ästhetik. Aber ich weiß auch, ich habe es mit was Gewachsenem zu tun. Also muss ich es schaffen, dieses Gesetz anzuwenden auf die gewachsene Faser. Und das ist, glaube ich, die Arbeitsweise Gottes in uns. Und deswegen sagt Paulus im 1. Timotheusbrief 1, Vers 8, das Gesetz ist gut, wenn es jemand recht gebraucht. Und ich bin überzeugt davon, diesem jemand meint er ganz verborgen Gott selbst. Wenn Gott sein Gesetz recht gebraucht, dann ist es gut. Und was heißt es? Das heißt eben nicht, dass Gott irgendwie so ein bisschen weich drauf ist, weichlich. Ja, wir haben heute von Peter gehört, von diesem falsch verstandenen Güte Gottes, der billigend nahe, der Gesetzlichkeit folgt. Wir sind uns ganz nah dran an dem, was heute Morgen war. So dieser weichliche Gott, der so mit Gesetzlichkeit natürlich nichts am Hut hat. Ach, furchtbar, diese Jahre, oh, man ja, zerrechte, seid ihr alle auch fürs Menschen. Lass das mal, ach ja, Mensch, du arme Faser und so. Alles, aber alles nicht so ganz eng sehen und so. Also so ein bisschen sozialpädagogisch rangehen an die Beine. Darf ich sagen, und dem mache ich jetzt nicht sehr, also von daher kann das nicht so einfach mal nein, diese falsche Weichlichkeit. Das heißt, die falsche Weichlichkeit, die so tut, als ob das Gesetz nicht gut wäre. Das Gesetz ist gut. Die Vorstellung Gottes ist gut. Und die Form, die ideale Form schafft einen guten Klang. Nur gleichzeitig die Faser zu sehen und zu sehen, dass ich als Mensch gewachsen bin, geworden bin. Gewachsen, geworden auch durch Krisen hindurch, durch eine bestimmte Prägung, durch eine bestimmte Kindheit, durch bestimmte Schwachheiten, durch bestimmte Fehler, auch durch bestimmte Sünden von anderen Menschen geprägt und geformt und verformt auch wurde. Und meine bestimmte Herzensfasern hat. Das heißt, meine Fasern, mein Herz hat genau wie das Holz bestimmte Abflüssigkeiten, einen bestimmten Drehwuchs. Das Holz bildet Reaktionsholz, nennt man das, wo es dem Wind, dem starken Wind ausgesetzt war, um sich zu schützen, um stabil zu werden, dass der Baum nicht fällt. Das heißt, der Baum reagiert während seinem Wachstum auf den Wind. Und einem Menschen, dem in seinem Leben viel Wind ins Gesicht geweht ist, weil er es nicht leicht hatte, der hat Reaktionsholz in seinem Herzen gebildet. Der hat ein anderes Herz bekommen. Und die Mahlstrahlen des Herzens, die Holzstrahlen, das sind so viele Parallelen. Das heißt, als Geigenbauer besteht meine Kunst darin, das Gesetz anzuwenden, das Gesetz, das heilige Gesetz, das uns allen gilt, die beiden höchsten Gebote, die Jesus sagt, es gibt nichts Höheres des Lebens, als diese beiden, wie Jesus sagt, Gebote, Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt und allen Kräften. Das andere ist ihm gleich, deinen Nächsten wie dich selbst zu lieben. Es gibt aber nichts Höheres, sagt Jesus. Es ist das heilige Gesetz. Und das anzuwenden in unserem Leben auf unser Herz, auf das Holz. Wie der Geigenbauer, der mit Holz umgeht. Das heißt, die Kunst und die Vollkommenheit des Geigenbauers oder des Geigenbauers würde darin bestehen, dass ich als Geigenbauer vollkommen dem Holz gerecht werde. Und das ist die Gerechtigkeit des Glaubens. Dass Gott uns gerecht wird und nicht, dass wir dem Gesetz gerecht werden. Und deswegen ein Mensch, der dem Gesetz gerecht werden muss, das ist ein Fluch. So heilig das Gesetz auch ist. Das ist die ideale Form. Aber es ist ein Leben unter dem Ideal. Das heißt, dass Gott sagt, dass der Mensch sagt, er muss ideal sein. Und die Gemeinde noch was draufsetzt und eigene schlechte Gewissen. Und gerade als Künstler ist man sehr wahrnehmungsfähiger und empfindsamer Mensch. Da kann es noch viel, viel brutaler und zerstörerischer sein. Dieses ständige Denken, es werden Schablonen an uns angelegt. Das ist ein Fluch. Der Fluch der Schablonen. Oder wie Hundertbass sagt, die Gottlosigkeit der geraden Linie. Und das heißt nicht, dass das Gesetz oder die Form schlechter wird, sondern die Vollkommenheit Gottes besteht darin, dass er uns gerecht wird. Und das heißt bei Paulus, der aber die gerecht macht, die in Christus sind. Ein aktiver Vorgang. Gott macht etwas, er macht uns gerecht. Das heißt, Gott wird uns gerecht durch das, was er mit uns tut, wie er uns bearbeitet, unser Herz bearbeitet. Die Gerechtigkeit des Glaubens heißt, das Gesetz ist angewendet auf unser Herz, auf die Krisen, auf die Schwachheit, auf den Drehwuchs, auf das Reaktionsholz unseres Lebens. Und das tut Gott. Und deswegen, und das ist ein grandioses Wort, das Römerbrief 8. Kapitel ist für mich das Herzstück des Neuen Testaments. Da gibt es ein Wort, und wo Paulus sagt, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Und die er gerecht gemacht hat, die hat er verherrlicht. Gott verherrlicht uns, heißt es da. Das ist das radikale, der radikale Unterschied zu allem, was Religion heißt. Zu jeder und allen Religionen, dass nicht der Mensch Gott verherrlichen muss, sondern dass Gott uns verherrlicht. Dass Gott das Instrument war. Gott macht hier unser Herz an und Gott gestaltet unser Leben. Und Gott sieht die Farben unseres Herzens. Das heißt, der uns verherrlicht, das heißt nichts anderes, der uns Schönheit gibt, der uns zum Klingen bringt, der uns einen lebendigen Klang schafft. Den Klang Gottes, den Klang des Menschseins in uns hervorbringt. Die Bibel, das wisst ihr, nennt das Heiligung. Heiligung heißt nichts anderes, Gott verherrlicht unser Leben, indem er sich einlässt, indem er uns gerecht wird und mit uns arbeitet. Kann man alles ganz toll einfach erkennen am Geigenbau. Warum? Weil es das Gleiche ist. Wir haben es mit einem vollkommenen Gesetz zu tun, mit der Zykloide und gleichzeitig mit einem gewachsenen Holz. Und das kommt beides zusammen wie in unserem Leben. Also das hoffe ich, dass damit dieser Widerspruch aufgeklärt ist, wie das Gesetz einerseits heilig sein kann und andererseits ein Fluch. Und dass wir wachsam werden für den Fluch in unserem Leben, auch für die Schablonen, die andere uns aufdrücken. Wie wir meinen, wie muss eine ideale Ehe aussehen? Wie muss die perfekte Gemeinde aussehen? Wie muss das aussehen? Wie muss das aussehen? Lauter fromme Vorstellungen, die nichts anderes sind als ich als Holz muss der Form gerecht werden. Und da sind wir hier wieder ganz nah bei Jesus dran, der gesagt hat, nicht der Mensch ist für den Sabbat da, sondern der Sabbat ist für den Menschen da. Eine schallende Ohrfeige, nämlich die Frage, wer muss denn hier wem gerecht werden? Ist ja ein Wahnsinn, das Sabbatgebot so anzupacken. Also in der Weise mit dem Gesetz Gottes umzugehen. Also das heißt, es ist ganz deutlich, das ist ein aggressives Wort Jesu, weil es ganz aggressiv gerichtet ist gegen das, was den Menschen zerstört, gegen diesen Fluch der Schablonen. Und gerade in frommen Gemeinden haben wir diesen Fluch, haben wir diese Schablonen, haben wir diese Gesetzlichkeit. Und wir können umkippen, und genau das war das, was der Peter heute schon gesagt hat, aus dieser Gesetzlichkeit kippen wir dann plötzlich um, werfen alles weg im Grunde und sagen, ja, Gott, kümmern, das ist ja alles Gnade, das ist ja alles nicht so ernst zu nehmen und wir sind ja so, wie wir sind, eine billige Gnade. Das ist die totale Verleugnung der Wahrheit. Das ist die Verleugnung des Klanges, da kommt nichts bei raus. Das ist ein schlechter Geigenbauer, der sagt, ja, ist mir doch egal, wie die Form wird. Und das ist eine, ich sage euch, das ist eine Leidenschaft, eine Wölbung von oben, da versinkt man drin. Das ist, da kann man 4 Stunden lang nicht aufschauen, nicht weggehen. Das ist auch, man plant es nicht, sondern das ist tatsächlich wie ein immer tiefer ins Holz rein spüren, die Fasern spüren, die Wölbung, die entsteht. Im Grunde beobachtet das Auge nur, was die Hand tut. Es ist ein interessiertes Beobachten. Und es geschieht wie von alleine, weil man so reinsaugt, weil man so mit dem Holz verwächst, so in das Holz hinein, die Wölbung spürt, das Holz spürt und die Form gestaltet. Und man spürt schon, es nähert sich den Zykloiden an. Ihr habt das bei Guarneri gesehen. Das ist sehr angelegt, aber ganz bewusst abgewichen. Und ich habe gerade, habt es dabei, wenn nachher mal schauen will, hatte letzte Woche eine phänomenale Geige von Petrus Guarneri, nicht dieser Guarneri, ein anderer, in der Werkstatt. Und es ist fantastisch zu sehen, wie er die Wölbungen gehobelt hat, wie die entstanden sind und wie genau auf der Stimmstockseite, wo es entscheidend ist, die Markstrahlen in einer unglaublichen Treue freigelegt wurden. Das heißt, da ist er von der Zykloide weggegangen, hat gesagt, hier laufen die Markstrahlen und die müssen freigelegt werden, damit diese Schwingung zustande kommt. Die hat sich so hineingespürt ins Holz. Und so spürt Gott sich hinein in unser Herz. Und deswegen müssen wir vorsichtig sein, wie wir einander beurteilen und bewerten. Richtet nicht, sagt Jesus. Das heißt, was seht ihr, was vor Augen ist? Und beurteilt den anderen nach euren Schablonen. Und wisst überhaupt nicht, dass Gott ihn ganz anders sieht, weil er sein Herz sieht. Und so ist dieses Zusammenspiel zwischen Gott und uns. Und das heißt Gerechtigkeit des Glaubens. Und das ist eine Revolution. Das ist eine unglaubliche Botschaft. Die haben wir noch nicht annähernd begriffen. Und alles andere ist Religion. Und das ist der Unterschied. Also, jetzt werde ich zu ausführlich und ereifere mich hier etwas. Aber jemand anderes wollte ich da noch zeigen. Einen Schritt weiter wieder. Nämlich die Frage, wenn Gott... Achso. Im Grunde braucht nicht, weil ihr habt es gesehen im Grunde. Also was man mit dem Abstecheisen macht, dieses Reinstechen. Aber an dem Abstecheisen wollte ich was zeigen. Und zwar, wie gelingt es Gott, in dieser Weise an uns ranzukommen? Das verbindet es beides. Diese Wölbungsgestaltung, die Gestaltung, diese Wölbung herauszuarbeiten aus dem Holz. Und gleichzeitig, das was ich vorher hatte, der Musiker, der behindert ist, dass das Instrument nicht eingestellt ist. Beides zusammen.
Und das gab für mich so wieder so einen Offenbarungsmoment neulich. Das sind diese Momente, wo es mir wie so ein Blitzeinschlag plötzlich was klar wird und ich das Gefühl habe, Gott spricht da zu mir durch die Arbeit. Und zwar war das, das war ein Cello-Boden. Ich habe so einen großen Cello-Boden abgestochen das ist ja ein kleines Eisen für die Geige, das Cello-Abstecheisen, das hat so einen langen Holzstiel, eine große Holzkugel, hat vorne ein sehr scharfes, breites Eisen, weil man es gar nicht mehr mit den Muskeln, Armmuskulatur gar nicht mehr kann, sondern weil man mit dem Bauchmuskulatur braucht. Und ich habe diesen Cello-Boden abgestochen und da steht man irgendwann im T-Shirt da, weil das so anstrengend ist. Und dieser Ahorn ist richtig hart. Hartes Holz, der Boden. Und habe gestochen und habe dann irgendwann gedacht, oh, ist das anstrengend heute. Wahnsinnig anstrengend. Ich kam nicht weit, es war einfach mühsam. Ich musste alle 2 Minuten das Eisen hinlegen, es war so anstrengend. Und habe gedacht, warum ist das nur so anstrengend? Und dann habe ich plötzlich gedacht, ja, ist ja klar, das Eisen ist nicht mehr ganz scharf. Normalerweise macht man es vor jedem Arbeiten scharf, aber ich habe gedacht, naja, gut, jetzt nimmst du es her, arbeitest. Und habe genau gewusst, während ich steche, das Eisen ist nicht mehr ganz scharf. Und habe in dem Moment gedacht, naja, es reicht schon noch. Es geht schon noch. Es ist zwar wahnsinnig mühsam, aber es reicht schon noch. Und das war der Moment, als ich diesen Satz ausgesprochen hatte in meinem Herzen, es reicht schon noch, war wieder dieser Blitzeinschlag, dass Gott gesagt hat, was hast du gerade gesagt? Und ich musste richtig wiederholen, es reicht schon noch. Und dass Gott gesagt hat, was meinst du, wie oft ich diesen Satz von euch höre? Es reicht schon noch. Ja, das heißt, Gott spürt, es ist wahnsinnig anstrengend. Und wir spüren es dann nämlich auch. Wenn es Gott anstrengend findet mit uns, weil was abgestumpft ist in unserem Leben und wir uns nicht schärfen lassen, dann wird es für uns anstrengend und für Gott auch. Und was passiert? Es wird anstrengend, das Miteinander. Es ist alles ein bisschen kraftlos geworden, alles ein bisschen anstrengend. Die Freude fehlt irgendwie. Der Glaube war schon mal anders. Wir waren schon mal anders drauf und lebt immer mehr von der Erinnerung, wie es mal war. Aber diese Leidenschaft und die Freude an Gott, die Liebe zu Gott, ist alles ein bisschen mühsam geworden, weil was abgestumpft ist. Und es lässt sich nicht vermeiden. Da brauchen wir uns gar kein schlechtes Gewissen machen, dass wir abstumpfen. Solange wir in dieser Welt leben, so wie die Welt ist, stumpfen wir ab. Und Paulus schreibt davon, wie der Mensch abstumpft. Abgestumpft ist in seinen Sinnen, im Epheserbrief, von der Abstumpfung des Menschen. Das heißt, es stumpft ab, es wird anstrengend. Und unser Leben wird anstrengend und kostet uns viel Kraft. Und Gott sagt, ich will dich schärfen. Und das ist genau das, und das nervt, das Schärfen. Da brauchen Sie nichts vormachen. Das nervt genauso, wie das Beichten nervt. Und wie man danach, wenn man gebeichtet hat, einen halben Meter über dem Erdboden rausschwebt, weil es einem so gut geht. Also ich bin wahnsinnig froh, dass das bei uns im CVL München einfach Tradition ist, dass jeder seinen Seelsorger hat und das Beichte bei uns was ist, was einfach normal ist und sein sollte. Oder ihr wisst das schon, wie das in den Gemeinden wirklich ist. Aber das Beichten ist genau das gleiche wie das Abziehen des Eisens. Das ist nervig, dass ich meine Arbeit unterbrechen muss. Jetzt bin ich gerade so im Stechen drin. Ich bin noch gerade richtig drin im Fluss. 20 Minuten Minimum, bis ich mit dem Abziehstein unter fließendem Wasser das Eisen scharf gemacht habe. Das dauert ungefähr 20 Minuten und dann ist es rasiermesserscharf. Und dann geht man das Eisen rein und dann, man kommt durch. Es ist einfach Arbeit. Das Eisen scharf zu machen ist Arbeit. Und es ist die Arbeit des Glaubens, dass wir nicht abstumpfen, sondern dass wir sagen, wenn wir spüren, da ist was abgestumpft in uns, dass wir uns schärfen lassen von Gott. Da gibt es ein ganz, ganz großartiges Sprichwort, habe ich neulich durch Zufall entdeckt, im babylonischen Talmud, der das Alte Testament auslegt, in der jüdischen Weisheit. Im babylonischen Talmud ist ein Wort, das heißt, das ist bewegend. Das heißt, an dem Ort, an dem der Sünder steht, der umkehrt, kann nicht einmal der vollkommen Gerechte stehen. Das heißt, man muss wissen, was heißt Gerechtigkeit, und das ist übrigens auch diese Gerechtigkeit, von der ich vorher gesprochen habe, was heißt Gerechtigkeit im Sinne des Alten Testaments, was heißt Gerechtigkeit im Sinne der Spiritualität Israels. Das ist der höchste Lebenswert, den ein Mensch erreichen kann, ist er ein Gerechter. Gerechtigkeit heißt, alles in meinem Leben ist in Ordnung. Alle Beziehungen habe ich in Ordnung gebracht, die Beziehung mit mir selbst ist vollkommen in Ordnung, die Beziehung zu allen Menschen, die Beziehung zu Gott, es ist alles geklärt, es ist in Ordnung, darauf ruht mein Leben. Gerechtigkeit ist, meine Verhältnisse zu allem, in dem ich lebe, sind geklärt und ich habe ein Verhalten, das diesen Verhältnissen entspricht. Das Verhalten kommt aus den Verhältnissen. Und das ist Gerechtigkeit, das ist das Höchste, wenn ein gläubiger Jude von Gerechtigkeit spricht. Und jetzt sagt dieses Sprichwort, an dem Ort, an dem der Sünder steht, der umkehrt, kann nicht einmal der vollkommen Gerechte stehen.
Das heißt nichts anderes. Es ist der heiligste Ort, der denkbar ist in dieser Welt, die Umkehr. Es gibt nichts Heiligeres vor Gott, als der Sünder, der umkehrt. Und das müssen wir wissen, mit welcher Liebe. Paulus sagt in Römer 2, Vers 4, wisst ihr nicht, dass die Güte Gottes euch zur Umkehr führt. Die Güte Gottes treibt euch zur Umkehr. Das heißt, wir müssen wissen, die größte Liebe Gottes, die größte Sehnsucht Gottes ist, uns zur Umkehr zu führen, uns zu schärfen, dass diese Behinderung unseres Herzens aufhört. Und da sind wir ganz eng an der Seligpreisung, selig, die reinen Herzen sind. Denn sie werden Gott schauen. Das ist die Verheißung der Umkehr. Das reine Herz, in Ordnung gebracht zu werden bei Gott. Und ich möchte nur, das habe ich mir, jetzt möchte ich was sagen, das habe ich noch nie öffentlich gesagt. Und zwar möchte ich den Mut dazu haben, weil ihr Künstler seid. Und weil ich glaube, dass das was ist, was das Künstlerherz besonders betrifft. Und eine eigene persönliche Erfahrung da weiter sagen, ich glaube, dieses Geschärftwerden ist nicht nur die Umkehr. Das heißt nicht nur die Umkehr von Sünde, sondern es ist auch, wir werden geschärft, wenn wir innere Heilung erleben, an dem Punkt, an dem wir verletzt wurden. Und je empfindsamer ein Herz ist, desto mehr kann es verletzt werden. Künstler haben ein Wahrnehmungsorgan, das ist größer und empfindlicher und auch verletzbarer als das von vielen anderen Menschen. Das kriege ich auch von meinen Kunden mit. Das heißt, die Verletzungsgefahr des Inneren ist groß. Und viele haben innere Verletzungen bekommen. Und auch das betrifft dieses Geschärftwerden, dass innere Heilung passiert, wo wir Verletzung erfahren haben, dass wir da geschärft werden. Und es braucht viel Weisheit. Es gibt da ein tolles Wort, habe ich dann auch durch Zufall wieder entdeckt, als ich diesen Blitzeinschlag erlebt habe, mit diesem Es reicht schon, dass in Prediger 10, Vers 10 heißt es, wenn das ist unglaublich, das Wort ist nämlich, das ist alles schon mal da gewesen, dieser Blitzeinschlag, da heißt es, Prediger 10, Vers 10, wenn das Eisen stumpf wird, kostet die Arbeit ganze Kraft. Die Weisheit aber bringt die Dinge in Ordnung. Das heißt, die Weisheit ist es, zu erkennen, wo muss ich was in Ordnung bringen. Umkehren von Sünde oder innere Heilung suchen, wo ich verletzt wurde. Da möchte ich ein Beispiel sagen, wo ich das erlebt habe. Um es noch plastischer werden zu lassen und dann noch weiter in die Tiefe oder in das hineinzugehen, worauf ich enden möchte heute Abend. Diese innere Heilung ist bei mir mal ganz, ganz nötig gewesen vor 10 oder 12 Jahren. In einem extrem starken Migräneanfall, ich habe immer wieder mal Migräne, bin ich hier zusammengebrochen oder de facto bin ich zusammengebrochen. Und das war also viel schlimmer als sonst. Und ein Freund von mir war da, der eher ein sehr nüchterner Typ ist und der gesagt hat, also Martin, was da jetzt gerade los ist, also du weißt, ich bin echt nicht der Typ, der alles vergeistigt, aber ich habe im Moment das Gefühl, da ist noch mehr dabei. Und kaum hatte er das gesagt, habe ich vor meinem inneren Auge was gesehen, nämlich eine Erfahrung, die noch 10 Jahre früher war, als ich 19 Jahre alt war, ein brennendes Zimmer. Ich habe damals eine ganz schlimme Explosion verursacht in meinem Zimmer und das Zimmer hat lichterloh gebrannt. Und plötzlich, 10 Jahre später, in diesem Migräneanfall, steht dieses brennende Zimmer wieder vor mir. Und da habe ich gemerkt, ich muss doch nochmal ran an den Punkt. Habe dann mit meinem Seelsorger darüber geredet. Der hat gesagt, es wundert ihn, dass ich ihm das noch nie erzählt habe, was da alles passiert ist. Ich möchte es nur ganz kurz, hoffentlich schaffe ich das, euch ein bisschen Eindruck geben von dem, was damals passiert war. Die schlimmste Krise sicher in meinem Leben. Mit 19 Jahren so eine Kaffeemaschine, die Spiritus betrieben wird, mit so einer Spiritusflasche. Und aus Unachtsamkeit und Unwissenheit habe ich eine Explosion verursacht, so eine Verpuffung. Da waren aber zwei Freunde von mir im Zimmer gegenüber gesessen am Kaffeetisch. Das ganze Zimmer ist mit einer Explosion hat gebrannt. Die Decke hat gebrannt, das Bett hat gebrannt. Alles war ein Feuerinferno. Ich habe da so viele Wunder erlebt, die unbeschreiblich sind. Es ist mir erst Tage später klar geworden, wo die Wunder auch waren. Ich war schon lange Jahre Christ, ab meinem 13. Lebensjahr, habe dann nur eine kleine Wanne Wasser gefüllt und das Vaterunser rausgeschrien und die Wanne gegen die Decke geschleudert und das Zimmer hat nicht mehr gebrannt. Das habe ich danach erst kapiert, was da los war. Was ich nicht mitgekriegt habe, war, dass die beiden Jungen, die da gegenüber sitzen, die sind gleich rausgerannt, ganz, ganz schwer verletzt wurden. Der Notarzt kam sofort. Ich war noch in diesem brennenden Zimmer beschäftigt. Die waren dann schon weg, als ich überhaupt mitgekriegt habe, was los war. Hat nur geheißen, die waren verletzt. Es war inmitten mal während meiner Lehrzeit. In Garmisch, das Kreiskrankenhaus, hat die beiden angeschaut, hat sie gar nicht erst aufgenommen, sondern hat sie sofort
mit dem Notarztwagen weiter nach Murnau. Es gibt nur zwei Spezialkliniken in Deutschland, die Ludwigshafen wegen BASF und Murnau, die überhaupt solche Intensivstationen haben. Wie schlimm es um die stand, hat nur mein Vater eigentlich damals gewusst, dass es nicht klar war, ob der eine überlebt und ob der andere blind wird. Und das war die Situation. Ich wusste nur, sie sind ganz schwer verletzt. Der eine hat noch eine Lungenembolie gekriegt, einfach ein Unfall passiert. Und in dem Moment, die Tage danach, waren für mich sowas von unbeschreiblich. Man kann es tatsächlich nicht beschreiben. Also es war so, dass ich aus tiefstem Herzen gewünscht hätte, ich wäre nie geboren worden. Mich würde es einfach nicht geben. Und das habe ich so tief verinnerlicht. Und meine Freundin aus der Schule hatten meine Eltern angerufen, die ja 400 Kilometer weiter weg wohnen, und haben gemeint, ich sei selbstmordgefährdet. Das weiß ich ja nicht, weil ich nicht die Kraft dazu hatte oder gehabt hätte. Nur was ich erlebt habe, an Wundern, erstmal möchte ich die Geschichte erzählen. Mein Freund, mit dem ich war in der Jugendarbeit mit Freunden zusammen, die ich immer wieder gesehen habe, ein sehr enger Freund von mir, hat es gehört. Wir sind dann in der Nacht, als ich nach Hause gebracht wurde, ich sage es vielleicht vorweg, dass die Spannung nicht in der falschen Stelle entsteht. Die Jungen sind vollkommen geheilt worden, sind keine Brandwunden zurückgeblieben, sie sind nicht entstellt, sie sind vollkommen wiederhergestellt worden, was ein absolutes Wunder ist. Auch nicht diese Entstellung, die man sonst kennt, man sieht ihnen nichts an, ist nichts zurückgeblieben. Es kommt auch noch dazu, dass in Murnau in der Intensivstation zwei Tage vorher ein Medikament reinkam, was noch nie bei Menschen probiert wurde und was bei denen vollkommen angeschlagen hat, also durchschlagend. Das heißt, es ist doppeltes menschlich-göttliches Wunder da passiert. Das zweite Wunder, das ich erlebt habe, war Vergebung. Was es heißt, wenn einem vergeben wird. Und der Eckhard, einer der Jungen, hat mir dann am Telefon, als ich telefonieren konnte, er hat ein Telefon neben dem Krankenbett, hat gesagt, schon als er im Krankenwagen lag, hat er sich überlegt, was ist mit dem Martin. Und dann hat er mir vergeben, ich habe ihn auch gebeten und er hat gesagt, er redet mit Guido und der Guido hat genauso reagiert. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben gemerkt, ein Mensch kann ohne Vergebung nicht überleben. Man kann nicht leben ohne Vergebung. Also wie sehr man Vergebung braucht, das ist eine wahnsinnige Erfahrung gewesen. Gleichzeitig, ich war zu Hause in dieser, man kann das gar nicht beschreiben, der Glaube, ich war ja schon seit 6 Jahren Christ, ist mit einem Schlag zerbrochen, da ist überhaupt nichts mehr da. An eigenem Glauben, alles was der eigene Glaube ist, ist kaputt, ist weg, ist nicht vorhanden. Gleichzeitig war ich zu Hause, man weiß überhaupt nicht mehr, was los ist und was man glauben soll. Dann war ich zu Hause, mein Freund hat das alles gehört, hat gar nicht viel geredet, hat gesagt, lass uns in den Wald fahren, hat seine Gitarre mitgenommen. Wir sind in den Wald gefahren und jedes Wort, das er geredet hat, war für mich wie von Gott. So habe ich nie wieder ihn reden hören, auch nie davor. Es ist so eine unglaubliche Gottesnähe entstanden durch das, was er geredet hat, durch die Worte von ihm, durch die Gewissheit, die in uns beiden war. Wir haben förmlich die Gegenwart Gottes knistern hören. Es war so unglaublich nah. Das heißt, der Glaube ist völlig zerbrochen und was übrig bleibt, ist Gott pur. Da war Gott und es ist pervers, man kann es überhaupt nicht verstehen. Wir haben in dieser Nacht Loblieder gesungen im Wald, wie ich selten Gott gelobt habe, weil ich gewusst habe, die Jungen werden vollkommen geheilt. Und meine Eltern haben, die sehr gegen meinen Glauben waren, immer meinen Glauben, vor allem mein Vater, sehr stark bekämpft haben, als ich als jugendlicher Christ wurde und ich wahnsinnig viel Widerstand von meinen Eltern ständig bekommen hatte. Das war das einzige und erste Mal, dass meine Eltern Angst um meinen Glauben hatten. Weil sie gedacht haben, was passiert mit ihm, wenn das nicht passiert? Das waren wirkliche Wunder. Ich habe dann auch in den Monaten danach, auch das ist eine ganz furchtbare Erfahrung, diese Attacken oder diese plötzlich unter dem Arbeiten monatelang kam plötzlich, ohne dass ich das kontrollieren konnte, wieder das brennende Zimmer. Und man zuckt zusammen, man bricht hier zusammen von diesem, dass man plötzlich alles wieder vor sich sieht, unerwartet. Und was auch da eine atemberaubende Gnade für mich war, wie ich das auch so deutlich fast nie mehr erlebt habe. Es war immer, wenn dieses brennende Zimmer da war, ist es weggeschoben worden und kam ein anderes Bild, ein anderes, wie ein Film. Und zwar so real, als ob ich das erlebt hätte, genau wie ich das brennende Zimmer erlebt habe, habe ich mich gesehen, wie Petrus, der untergeht am Wasser, der die Hand zu Jesus streckt und Jesus ihn rauszieht. Das habe ich genauso als ein Erlebnis erlebt, wie das brennende Zimmer. Und es kam immer ein Wort, ein Bild Gottes dagegen, gegen dieses brennende Zimmer. Das heißt, ich wurde da seelisch aufgebaut. Es ist noch viel, viel mehr zu erzählen. Eins, das man ganz schlecht verstehen kann. Und man darf es nicht als einen theoretischen Satz verstehen. Was ich da begriffen habe, in dieser Erfahrung, das war eine kleine Schule, 50 Schüler nur, die das alle mitgekriegt haben, was passiert ist. Da war jeder von denen ein neuer und ein veränderter Mensch durch das. Wie die Mitschüler uns behandelt haben, die sie ins Krankenhaus, die besucht haben, und die sind unglaublich lange im Krankenhaus geblieben, auf der Intensivstation.
wie die mit mir umgegangen sind. Das waren andere Menschen, die waren Verwandte, die sind über sich hinausgewachsen. Da ist so viel Menschlichkeit explodiert und frei geworden. Und Menschen sind plötzlich menschlich geworden. Das war für mich atemberaubend und für jeden. Das war für jeden was Besonderes. Und da habe ich das erste Mal für mich was geahnt, und das kann unglaublich zynisch klingen, wenn man den Satz falsch hört, dass ich geahnt habe, die Welt, wie sie ist, wenn das Böse in der Welt ist und es gibt kein Leid, es gäbe kein Leid, dann wäre die Welt noch viel böser und noch schlimmer. Das heißt, das Leid, die leidvolle Erfahrung hat das Böse, man kann es ganz schlecht ausdrücken, hat dem Einhalt geboten. Die Menschen sind über sich hinausgewachsen. Das heißt, anscheinend braucht es, das, und das kann wahnsinnig zynisch sein, das muss man durchleben, um das zu begreifen, dass das Leid, was das Leid freigesetzt hat an Menschen, an Menschlichkeit, wenn das Böse da ist, habe ich seitdem begriffen, braucht es vielleicht sogar das Leid. Das, wie gesagt, versteht das nicht falsch, den Satz, aber das war was ganz Tiefes für mich, was ich da erlebt habe. Gut, gleichzeitig war das so stark in mir, dieser völlige Zusammenbruch und dieser völlige Zerbruch, sich so tief zu wünschen, dass es mich doch nicht geben dürfte. Mich anzuklagen und mich zu richten und zu sagen, wärst du doch nie geboren worden. Und das habe ich in diesen ersten Tagen nach diesem Unfall ständig, das war der einzige Gedanke, der einzige Grundgedanke, warum gibt es dich? Wärst du doch nie da. Und es hat sich so tief in mich, in meine Seele eingebrannt, dass das dann 10 Jahre später, diese Migräneanfall, plötzlich war dieses brennende Zimmer wieder da und ich habe genau erkannt, ich muss da nochmal hin zurück. Das meine ich jetzt mit innerer Heilung, was dann passiert ist. Und dann bin ich, das ist eine Gnade, ich hatte einen ganz großartigen Seelsorger, auch zu der Zeit, habe auch jetzt Glück mit meinem Seelsorger, bin dann zu ihm gegangen, habe ihm das erzählt, er war sehr erschüttert, dass ich ihm das alles noch nicht berichtet hatte und hat gesagt, da haben wir etwas vor uns. Und ich weiß nicht, wie lange, ich denke, wir haben 2 oder 3 Stunden ein Gebetsleben miteinander gegangen. Wir haben unterbrochen, wir haben wieder gehört, wir haben gefragt, was ist und so und sind weitergegangen. Und was da passiert ist in dem Weg, ich möchte nur 2 Stationen andeuten, die euch ein bisschen Eindruck geben, wie unglaublich das ist, wenn man so Heilung erlebt in der Seele. Ich habe dann gebetet, ich sehe sehr vieles sehr bildhaft und habe im Gebet plötzlich gesehen, dass Jesus vor mir steht und dass er auf mein Bein hier rechts deutet und sagt, was hast du da? Und da habe ich gesehen, da ist ein Dolch, ein kleiner, scharfer Dolch. Und mir war ganz klar, das war der Dolch, den ich 10 Jahre lang ständig genommen habe und wenn ich was falsch gemacht habe, indem ich mich selber verletzt habe, mich angeklagt habe. Das heißt, dieser Dolch, den habe ich mir geschnappt, durch diese Worte hätte es sich doch nie gegeben, durch diese Selbstanklage. Und das war der erste Gebetsschritt, dass Jesus zu mir gesagt hat, gib mir den Dolch. Und dass ich ihm den Dolch im Gebet, und das hat der Walter dann, mein Seelsorger, hat dann gesagt, es ist klar, was wir jetzt beten. Und er hat mich immer gesegnet zwischendurch für den nächsten Schritt und so. Und dann habe ich ihm diesen Dolch gegeben, der Anklage. Und da sind viele weitere Dinge passiert. Eins, was auch sehr bewegend war, es kam plötzlich dann in diesem Gebetsfeld ein ganz, ganz bedrohliches Bild. Was man fast erzittern lässt. Und zwar habe ich Jesus gesehen vor mir, ganz streng oder göttlich oder irgendwie jedenfalls so, dass ich furchtbar Angst hatte und ein ganz scharfes, großes Schwert. Und er hat das Schwert ausgeholt, wie wenn er mich erschlagen will. Und ich bin zusammengezuckt, habe das so gesehen und in dem Moment dann ist das stehen geblieben wie ein Dia. Also der Film ist nicht weitergegangen, Standbild. Und er hat das gesehen, Jesus steht da mit diesem scharfen Schwert und ist ganz bedrohlich. Und dann war der nächste Gebetsschritt, dass ich gebetet habe, dass ich Jesus gesagt habe, ich glaube nicht, dass er mich erschlägt. Ich glaube, er ist für mich. Und dass ich Jesus gesagt habe, wer er ist. Dass ich Jesus gesagt habe, ich glaube deine, und dann habe ich das bekannt vor ihm. Ich habe Jesus gesagt, was ich glaube, wer er ist. Und was ich glaube, wie er mit mir umgeht. Und habe ihm das bekannt, habe ihm das ausgesprochen. Habe ihm gesagt, so bist du. Und habe meinen ganzen Glauben vor ihm ausgebreitet über das, wie bist du Jesus? Wer bist du für mich? Und als ich das zu Ende gebetet hatte, war das so, dieser Film ging plötzlich weiter. Und das Schwert ist langsam runtergegangen auf meine Schulter, wie ein König, der jemand adlig schlägt. Und er hat mich geadelt, Königskind. Und das war der ganze Grund für das ausgeholte Schwert. Und der Film ist stehen geblieben, weil Jesus von mir hören wollte, wer er ist. Es ist unglaublich, deswegen geadelt zu werden. Das war das Ende von diesem Gebetsweg, dass Jesus sagt, du bist mein geliebtes Kind, Königskind. Ich schlage dich adlig. Also mit dieser Würde von Jesus ausgestattet zu werden. Und das war, also nur als Beispiel, diese innere Heilung, deswegen wollte ich das jetzt sagen, weil ich glaube, dass viele von uns innere Heilung auch an manchen kleinen oder größeren Stellen brauchen, dass wir das suchen dürfen, dass wir mit Jesus da weitergehen können, geschärft werden mit Jesus. Gut, ich muss jetzt zum Ende kommen. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Energie, dass ihr noch ein bisschen, das war etwas ausführlicher, diese Geschichte. Und zwar wollte ich eigentlich abschließend nochmal deutlich machen, soweit es nicht durchgeklungen ist an der einen oder anderen Stelle, wo ich glaube oder wo ich sehe, wo meine ganz starke Vision ist. Das ist in vielen von diesen Gleichnissen durchgekommen. Da war ich schon mittendrin in meiner Vision. Nämlich die Vision, der Glaube. Vision heißt, das ist die Verheißung Gottes übrigens für mich. Was Gott verheißt, das ist meine Vision. Das mache ich mir zur Vision. Daran will ich meinen Glauben binden. Ich will meinen Glauben an die Verheißungen Gottes binden. Das soll meine Vision sein. Das, meine Vision ist, dass wie ich es jetzt in diesen Gleichnissen auch in dieser persönlichen Erfahrung berichtet habe, dass wir viel, viel mehr unter die Gestaltungskräfte Gottes kommen. Dass unser Leben unter die Gestaltungskräfte Gottes kommt. Und dass das Leben von vielen Menschen, die wir kennen, die Jesus vielleicht noch nicht kennen, unter seine Gestaltungskräfte kommt. Und was meine ich damit? Ich möchte es wieder an einem Beispiel deutlich machen. Für mich ist das, was wir heute früh hatten vom Peter und auch was das Ganze mit der Geige war, was ich vorher erzählt habe, ist für mich der erste Glaubensartikel. Gott, der Schöpfer, der uns die Schöpfung in die Hand gibt, dass wir sie gestalten. Ganz stark muss das natürlich, lebt darin ein Künstler. Und die Vision von mir ist, dass wir einen Schritt weitergehen, dass wir von diesem ersten Artikel in den dritten Artikel kommen. In den dritten Glaubensartikel. Ich glaube, und das sage ich gleich vorweg, dieser dritte Glaubensartikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses, jeder Satz dieses Artikels ist eine Kraft Gottes, ist die Gestaltungskraft Gottes, das sind die Gestaltungskräfte Gottes. Ich glaube an die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten, das ewige Leben, all die Sätze, jedes eine Gestaltungskraft Gottes, die man kennenlernen kann. Und wie kommen wir hinein in den dritten Glaubensartikel? Vom ersten, in dem wir leben. Ist klar, über den zweiten Glaubensartikel. Dadurch kommen wir rein in den dritten. Das ist nämlich das Erbe Jesu. Da lese ich was vor von Martin Luther, weil besser kann man es nicht sagen, in dieser Kraft. Unglaubliches Zitat, ich hoffe, ihr kennt es noch nicht. Und zwar sagt Martin Luther, und das ist jetzt der zweite Glaubensartikel, von dem er redet, mir ist es wegen angeborener Bosheit und Schwachheit bisher unmöglich gewesen, den Anforderungen Gottes zu genügen, in Klammern die Schablone, das Gesetz, den Anforderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christo willen das täglich beweinte Zurückbleiben vergeben hat, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi, wie die Sünderin, ob ich auch noch schlechter bin als diese. Ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater. Dies Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, aber er hängt sich an mich, Vater. Was will's? Ich starbe auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein Glaube sein. Ist doch stark, oder? Dies Anhängsel muss auch durch. Lass ihn durchschlüpfen. Das heißt, wir schlüpfen durch. Wir schlüpfen durch. Und wo schlüpfen wir hin? Wir schlüpfen durch in den dritten Glaubensartikel. In die Kräfte des Heiligen Geistes. In die Kräfte der Gemeinschaft der Heiligen. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen hier. Die sich versammeln, die sich erkennen, die sich liebgewinnen, die sich verbinden. Das ist eine Kraft Gottes, eine Gestaltungskraft Gottes, dass wir uns verbinden und verbünden, dass wir uns ernst nehmen, dass wir uns erkennen, dass wir uns liebgewinnen, dass wir miteinander sind. Die Ratshabung, Gemeinschaft der Heiligen, durchschlüpfen da rein. Das ist das Erbe Jesu. Dass Jesus sagt, Johannes 16, Vers 7, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut, dass ich von euch gehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Geist nicht kommen. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Der Geist, der Tröster, der innere Lehrer, der Paraklet. Das heißt, das Erbe Jesu ist, dass der Heilige Geist kommt. Das Erbe Jesu, wohin wir durchschlüpfen, ist, dass wir in den dritten Glaubensartikel reinschlüpfen. In die Kraft des Heiligen Geistes. In die Gemeinschaft der Heiligen. Also, und das ist das Spannende, dass ich das zurzeit so stark erlebe. Diese Gestaltungskraft Gottes. Und das ist meine Vision, dass wir unter die Gestaltungskräfte Gottes kommen. Auch wieder ein Beispiel. Die Beispiele sind leicht dazu zuzuhören. Eine ganz tolle Sache. Ich habe vor einigen Wochen, Monate ist eigentlich jetzt schon her, eine E-Mail bekommen von einem Nachrichtentechnikprofessor aus Hamburg, der mich gefragt hat, er würde gerne mit mir zusammenarbeiten und über Geigen was machen, weil er ein paar Doktoranden hat, die über Signalverarbeitung, Filterdesign und sowas arbeiten, ob er mich nicht mal kennenlernen kann, würde gerne mit mir reden, ob ich ihm da nicht ob wir nicht miteinander da was entwickeln können. Ich war da sehr zurückhaltend, weil ich viel zu viel irgendwelche solche Anfragen kriege und mich total verzetteln würde und habe erstmal eher abgelehnt und so. Ich sage, ja, vielleicht mal und so. Dann kam nach einer Weile wieder von ihm ein Anruf. Ja, er ist ganz begeistert. Er hat so ein Heft in die Hände gekriegt und hat gesehen, dass ich im Bühnenhof war. Und er hat auch gesehen auf meiner Homepage, dass ich in meine Geigen ein Bibelwort in jede Geige reinschreibe, eine Widmung, was mir in der Zeit wichtig ist, wenn ich sie baue. Und das findet er ja ganz besonders toll. Und dann habe ich gedacht, hey, stark, da ist irgendwie so jemand, so ein Glaubensbruder. Also das war dann manchmal viel offener. Dann haben wir uns tatsächlich getroffen, dann sehe ich ihn und denke, das ist so mein Alter, ziemlich genau mein Jahrgang. Dann sehe ich ihn und denke, das gibt's doch nicht, den kenne ich doch irgendwoher. Dann sagt er, ja, Herr Schleske, wir waren dann 2 Minuten später per Du, aus gutem Grund, hat er gesagt, jetzt muss ich Ihnen mal sagen, woher wir uns kennen. Dann hat er gesagt, er hat vor ein paar Wochen, also erstmal die ganzen Geschichten, ja, mit Bühnenhof und so, oder mit, dass er gemerkt hat, ich bin auch Christ, aber dann hat er vor ein paar Wochen plötzlich diesen ganz blöden Impuls gekriegt, er muss seinen Keller ausmisten, hat nicht gewusst warum. Da waren noch Umzugskartons von vor 10 Jahren, wo er gedacht hat, die habe ich 10 Jahre lang nicht gebraucht, die kann ich eigentlich sowieso nicht wegschmeißen, denn wenn ich es gebraucht hätte, wären sie schon längst offen. Dann hat er aber doch gedacht, naja, schaue ich mal nach, was drin ist, macht die Umzugskartons auf und findet ein altes Adressbuch, wo er von vor 20 Jahren seine Adressen reingeschrieben hat. Und dann, ja, alte Adressen, blättert mal so durch den Daumen, plötzlich steht Martin Schleske drin, mein Name. Steht in diesem 20 Jahre alten Adressbuch. Aufgeklärt hat sich das dann dadurch, dass er, als er auch 19 Jahre alt war, oder 20 wie ich, in Mittenwald die Schule besucht hat, weil er sich überlegt hat, Gitarrenbauer zu werden. Und ist dann so durch die Schule durch, da habe ich ihn durchgeführt, macht man so manchmal Führungen, dann hat er so gefragt, ob ich irgendwo jemanden wüsste, wo er übernachten kann. Und er sagte, logisch, klar, bei mir im Zimmer. Und dann hat er 2 Tage bei mir übernachtet. Und wir haben uns da ganz, ganz intensiv kennengelernt und haben damals schon gespürt, es ist genau der gleiche Geist, der da in uns weht. Und haben ganz intensive Glaubensgespräche damals geführt, haben uns aber, das war dann, wie man halt ist, das ist super und tschüss und so, und dann 20 Jahre lang nicht. uns völlig aus den Augen verloren. Er hat nicht gewusst, wie ich heiße, ich habe auch nicht mehr gewusst, wie er heißt. Also es war einfach aus den Augen verloren. Und Gott hat gemeint, es ist wichtig, ihn wieder mit mir zusammenzuführen. Und deswegen lässt er ihn, kurz bevor er mich besucht, sein 20 Jahre altes Adressbuch finden, damit wir zusammenfinden. Und es war so eine unglaubliche Begegnung. Es war so eine Stärkung. Das war für mich, und deswegen sage ich das, Gestaltungskraft Gottes, das war Gemeinschaft der Heiligen, die ich da erlebt habe. Wir haben dann erstmal 4 Stunden lang diskutiert, oder also seine fachlichen Fragen über diesen Schwingungsansatz und so weiter, 4 Stunden lang fachlich. Dann sind wir aber spazieren gegangen durch die Sonne und haben wahrscheinlich nochmal genauso lang nur erzählt, ausgetauscht an unserem Leben, was wir in den 20 Jahren und auch davor gelebt haben mit Jesus, wie wir Jesus erlebt haben und mit Jesus gelebt haben. Und das war noch viel, viel intensiver und inniger. Und das ist so ein Seelenverwandter, der hat Sachen erlebt, so ähnlich, wie ich das auch kenne. Und er hat mir Sachen erzählt, wo ich merke, der gleiche innere Lehrer, die gleiche Gestaltungskraft, der gleiche Heilige Geist in ihm. Und da muss ich euch auch noch eine Geschichte erzählen davon. Weil da so viel rüberkommt dadurch, von dem, was ich meine, von dem, was ich mit Gestaltungskraft Gottes meine. Was ist die Gestaltungskraft Gottes? Er hat gesagt, und das kann ich so gut nachvollziehen, weil ich habe ähnliche Sachen erlebt. Er hat unter anderem gesagt, so mit 17, 18 Jahren kam es vor bei ihm, dass er eine ganze Nacht lang nicht schlafen konnte, weil er Jesus so geliebt hat. Vor lauter Liebe zu Jesus konnte er nicht mehr schlafen. So hat ihn es umgetrieben, die Liebe zu Jesus. Und er hat dann erzählt, als er 19 Jahre alt war, da war er mit Freunden zusammen, haben sie so ein Brettspiel gemacht, irgendwie Monopoly oder irgendwas ähnliches, ja, ein ganz spannendes Spiel mit seinen Freunden. Plötzlich ist er aufgeschreckt, aufgesprungen und hat gesagt, ich muss sofort die und die Frau besuchen, die er gar nicht so gut kannte. Er war 19, die war 30, eine Lehrerin, noch nicht mal in seiner eigenen Gemeinde, sondern in der Nachbargemeinde, hat plötzlich gesagt, ich muss die Frau besuchen. Und die haben gesagt, was ist denn jetzt los? Er hat sich sofort seinen Mantel angezogen, ist hin zu der Frau. Und da war gar nichts Besonderes. Er hat die besucht, die war da, sie haben Tee getrunken, den ganzen Nachmittag miteinander verbracht und geredet. Er hat sich verabschiedet und ist gegangen. Und sagt, 2 Wochen später kam diese Frau auf ihn zu und hat gesagt, Robert, das war gut, dass du mich an dem Nachmittag besucht hast. An dem Tag wollte ich mich umbringen. Das meine ich mit Gestaltungskraft Gottes, der innere Lehrer, den Jesus uns gegeben hat, dass wir hören auf den Heiligen Geist. Das hat mich so bewegt und ich habe dann auch Geschichten erzählt, ähnliche Sachen, wo ich im Mittenwald war. Ich erinnere mich auch, es war genau die gleiche Zeit, das gleiche Jahr, wie er das erlebt hat. Wir haben die gleiche Entwicklung gehabt. Wir haben die 20 Jahre lang das gleiche erlebt. Und Gott hat uns wieder zusammengeführt. Und es ist jetzt einer von diesen Knoten. Ich habe ihm gesagt, Robert, du bist wieder so ein Knoten. Ich erlebe nur noch diese Netzwerke, die gerade verknüpft werden, wo Heilige sich verbinden. Wir, Menschen, die sich verbinden, verknüpfen, eng. Und habe gesagt, das habe ich ähnlich erlebt. In Mittenwald, ich weiß noch, ich habe so eine riesen Liebe zur Bibel gehabt, zum Wort Gottes, dass ich teilweise 2 oder 3 Stunden lang täglich in der Bibel gelesen habe, weil ich nicht mehr aufhören konnte. Ich konnte nicht mehr aufhören. Das hat mich so reingesaugt in die Bibel, in das Wort Gottes. Das hat mich so begeistert. Und ich habe damals ganz intensiv das Matthäus-Evangelium gelesen und weiß noch, habe da hefteweise vollgeschrieben, was da Gott zu mir gesprochen hat und was da so intensiv war. Das lag auch daran, muss ich dazu sagen, dass ich, meine Frau zieht die Stirn in Falten, das heißt, Martin, das dauert nicht mehr lang. dauert nicht mehr lang. Also, ich habe deswegen auch sehr viel Bibel gelesen, weil es meine tiefste seelische Heimat war und immer noch eigentlich ist. Es lag daran, als ich zum Glauben kam, hatte ich keine Gemeinde, habe niemand gekannt, der Christ ist. Meine Eltern waren radikal dagegen, mein Vater hat es sehr aggressiv bekämpft, als Professor für Geisteswissenschaften mich total zerlegt. Und dann bekam ich eine Bibel geschickt aus Schottland, oder von einer Studentin, der schottischen Studentin, gehört hatte, dass ich Christ geworden war. In Schottland auf einer Jugendfreizeit mit 80 schottischen Jungen, ich der einzige Deutsche. Und hat mir ein kleines Päckchen geschickt, eine kleine Bibel, und hat geschrieben, sie hat gehört, ich sei Christ geworden. Und sie möchte mir eine Bibel schenken und hat ein Segenswort reingeschrieben, was mich bis heute bewegt. Ein Wort für mein Leben ist und hat mir Gottes Segen damit gewünscht. Und da hatte ich hatte nichts, nur eine Bibel. Und die habe ich gelesen. Und das waren für mich die Momente, als ob Jesus, ich mit 13 Jahren, eine Kerze angezündet, keine Gemeinde, keine Freunde, niemand der Christ ist, habe niemanden gekannt, hatte nur diese kleine Bibel und habe Gott selber begegnet in diesem Wort. Es war mir so, als ob Jesus hinter mir steht, ich habe den Römerbrief gelesen, weiß es heute noch, und mir auf die Schulter getippt hat und mir gesagt hat, was das heißt. Also ich hatte die Bibel als den Lehrer Gottes und den Heiligen Geist, der mir das gezeigt hat. Also meine Beziehung zur Bibel ist was ganz Tiefes, die tiefste Leidenschaft oder Heimat, die ich habe. Und so habe ich mittenwald mit 19 Jahren wieder so eine Phase gehabt, ganz, ganz viel gelesen, aufgeschrieben. Und dann war es zum Teil so, dass ich so über von Freude war, dass ich nicht wusste, wo ich die Freude hin tun soll. Ich wäre fast geplatzt. Dann habe ich nicht gewusst, was machst du jetzt da? Und war so außer Atem irgendwie. Und dann habe ich immer das Gleiche gemacht, meine Joggingschuhe genommen und bin joggen gegangen und habe dann leise oder laut Lieder gesungen und mich einfach an Gott gefreut und musste meine Freude so loswerden. Und bin dann gelaufen und habe das dem Robert auch alles erzählt, weil das war die gleiche Zeit, wie er das mit der Frau erlebt hat. Lauf an der Isar entlang, diesen schmalen Weg. Und auf einmal kommt mir ein Fahrrad entgegen mit 2 Jungen drauf. Und in dem Moment, wo die mir entgegenkamen, war mir total klar, die haben das Fahrrad gestohlen. Und das war mir so klar, wie ich meinen Namen kenne. Ich habe gewusst, da gibt es nichts zu zweifeln, die haben das Fahrrad gestohlen. Und was mache ich? Jogg sofort mich umgedreht, bin hinterher gejoggt. Dann war der mit dem Fahrrad aber schon weg, aber der andere ist noch lang gelaufen. Und dann bin ich neben ihm hergelaufen und habe gesagt, ihr habt das Fahrrad gestohlen, ihr müsst es zurückbringen, das geht nicht. Dann sagt er, was, wie, bist du total bescheuert oder was, wenn du das Fahrrad nicht gestohlen? Dann habe ich gesagt, ich weiß, dass ihr es gestohlen habt, ihr müsst es zurückbringen. Und dann sind wir lang gelaufen und er hat gesagt, ich gehe nicht weg von dir, bis ihr das in Ordnung bringt. Und wir sind dann 2 Kilometer, ich war das radikal und jugendlich. Der hat sich rausgestellt, Soldat in der unteren Kaserne. Und wir haben gesagt, ja gut, dann gehen wir da hin und melden das da. Und sind dann lang gegangen den Weg und er ist immer nervöser geworden. Und ich habe immer intensiver mit ihm über Jesus geredet und habe ihm gesagt, ob er eigentlich weiß, dass Jesus ihn berufen hat und dass Jesus ihn ruft und ihn beruft, dass er jünger wird und was er mit seinem Leben eigentlich macht. War der radikal. Und er wurde immer hilfloser und hat gesagt, was das eigentlich soll und wer ich eigentlich wäre und was ich von ihm will. Außerdem hat nicht er das Fahrrad gestohlen, sondern der andere. Und er heißt so und so. Und ich kann ja irgendwo da und da und ich kann ja da zu ihm hingehen und mich das mit ihm klären. Dann sagt, nein, ich kläre das jetzt mit dir. Und wir müssen es da melden. Und wenn du jetzt nicht mehr zurückgehst, dann müssen wir das halt melden bei der Kasernenverwaltung da. Und dann sind wir immer näher rangegangen und er wurde immer nervöser und hat dann gesagt, wenn du jetzt nicht gehst, dann schlage ich dich zusammen. Und er war echt ein Kopf kleiner, also er hätte gut Chancen gehabt. Und dann hat gesagt, das kannst du gern machen, ich schlage nicht zurück. Und dann hat er, als wir danach dran waren, hat er auch mich eingeprügelt, mich getreten und geschlagen und also richtig massiv. Und ich habe also nicht zurückgeschlagen und habe in dem Moment gesagt, im Nachhinein ist das alles für mich ein Wunder. Weil ich habe überhaupt keinen Hass und keine Wut und nichts gegen ihn gehabt. Ich habe ihn nur geliebt. Weil ich die ganze Zeit für ihn gebetet habe. Und ich habe gemerkt, es ist nicht schwer, die Feinde zu lieben, wenn man, wie Jesus es sagt, für sie betet. Und dann habe ich mich von ihm zusammenschlagen lassen, dann ist er weitergegangen. Und ich hatte dann ziemlich viele Blutergüsse so und habe dann irgendwie damals irgendwie auch toll, ja, irgendwie gesagt, solange mir das noch wehtut, bete ich für ihn, dass er sich bekehrt. Und wenn es nicht mehr wehtut, dann ist es okay. Und das habe ich dann so gemacht. Und so haben wir dann miteinander ja, solche Sachen erlebt und es ausgetauscht. Und ich glaube, dass das auch nochmal wichtig ist und dass mich mit dem Robert die ganz enge Gemeinschaft verbindet und dass es noch verbinden wird. Wir haben jetzt vorgestern wieder telefoniert, weil ich ihn gefragt habe, ob ich die Geschichte hier erzählen darf mit dieser Frau. Und er hat gesagt, ja, das kannst du ruhig machen. Also das wollte ich so jetzt gegen Ende, jetzt wird es wirklich Zeit, jetzt muss ich ja irgendwie hier einen Spannungsbogen. Genau. Okay, also ich komme jetzt wirklich zum Schluss. Ich lese euch gleich nur noch eins vor. Also, und zwar, das ist nur ein Impuls zum selber dran arbeiten. Keine Lösung, sondern nur eine Anregung. Was ich gerade entdecke, wo ich gerade ganz heiß dran bin, bei diesem Thema Gestaltungskräfte Gottes. Die Gestaltungskräfte Gottes, mit der er das Leben gestaltet. Was ich gesagt habe, die Gemeinschaft der Heiligen, der Heilige Geist, der in dieser Weise in uns unser Lehrer ist. Und jeder, der Jesus liebt und der Jesus sein Leben gegeben hat, der hat durch das Wort Jesu diesen Geist. Er ist ein Lehrer, man kann lernen, mit ihm zu leben, auf ihn zu hören, und man kann da immer weiter mit ihm gehen und tiefer erleben und tiefer sich erfüllen lassen von diesen Dingen. Was die Gegenseite von uns ist, unser Herz, über das habe ich jetzt viel geredet heute Abend. Und da gibt es ein Geheimnis, glaube ich, und das entdecke ich gerade. Das Geheimnis ist, das sind zwei Kapitel, die muss man mal ganz intensiv studieren, Johannes 14 und 15, die beiden Kapitel im Johannesevangelium. Da ist was verborgen, das nenne ich Herzenscharismen, Charismen des Herzens. Weil wir auch viel zu einseitig charismatisch denken im Sinne von Wirkungscharismen, die auffälligen großen Dinge, die wirksamen Dinge. Das ist aber nur die Hälfte, das ist nur das eine. Das sagt Paulus und das passiert zum Teil. Das ist aber eine völlig engstirnige, einseitige Sicht von charismatisch. Sondern was die andere Hälfte ist, die das Ganze so reich macht, sind die Charismen des Herzens, die Herzenscharismen. Und wenn man Johannes 14, 15 liest, dann kann man mindestens, ich habe gezählt, 8 solche Charismen des Herzens erkennen. Das heißt, Zustände des Herzens, die Gnadengaben Gottes sind, wie er unser Herz verändert. Der Tröster ist eines von diesen Herzenscharismen, die Jesus da nennt. Und die anderen kann man entdecken. Da lebe ich gerade drin und erlebe manche. Wenn Jesus sagt, meine Freude gebe ich euch. Dies habe ich zu euch geredet, sagt er, damit, dass eure Freude vollkommen sei und meine Freude in euch sei. Dann ist es nicht unsere Freude, das ist ein Charisma. Nicht meine Freude, die von den Umständen und von den Enttäuschungen abhängig ist und von den guten Dingen, sondern dann sagt Jesus, meine Freude gebe ich euch. Das heißt, dass seine Freude in dir ist, in deinem Herzen. Das ist ein Charisma, das ist die Freude Gottes. Und man kann erleben, was es heißt, wenn die Freude Gottes in einem ist. Dem kann man sich öffnen. Der Friede. Das sind 8 solche Dinge. Diese Herzenscharismen. Und dass wir in diesen Charismen leben. Und eines von den Charismen, Herzenscharismen des Johannesevangeliums ist das Wort. Sagt er, das Wort, das euch reinigt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Die Kraft des Wortes, das uns reinigt. Und dann sagt er, bleibt in diesem Wort, bleibt in meinem Wort. Und wenn mein Wort in euch bleibt, dann. Das heißt, das Gottes Wort in uns, wenn sein Wort in uns lebt, ist das Wort, hat eine eigene Intelligenz. Sein Wort hat eine eigene Kraft, hat eine eigene Intelligenz, das geht über unser Verstehen hinaus. Und es ist wirksam in uns, ob wir wollen oder nicht, wenn wir es in uns haben. Es ist ein Charisma des Herzens, das Wort Gottes in sich zu haben. Und damit höre ich auf und lese euch eins vor. Das ist kurz. Um das nochmal deutlich zu machen, das war für mich ein ganz tief bewegender Moment während einer Lobpreiszeit bei uns in der Gemeinde. Und das ist es mit dem Wort, was ich euch nochmal ins Herz legen möchte dadurch. Wir hatten eine Lobpreiszeit vor einiger Zeit. Und da haben wir ein Lied gesungen. Da bin ich etwas gemein. Ich lasse mir das meistens zusingen. Also ich singe oft gar nicht so mit, aber ich genieße das wahnsinnig, wenn dann alle singen und lasse mir das so zusingen, ganz oft. Und da ist ein Wort drin, ein Liedvers. Und dieses Wort heißt, du Herr regierst. Kennt ihr vielleicht. Also das Lied, in dem kommt, ich weiß gar nicht, wie das Lied heißt, aber in dem kommt dieser Vers vor, du Herr regierst. Und es hat mich so mit dem Schmerz erfüllt, als ich gesehen habe, wie die Welt aussieht und wie es in der Welt ist. Und habe gesagt, wie können wir hier stehen und singen, du Herr regierst. Wie regierst du denn? Wo regierst du? Und habe das so im ganz tiefen Schmerz zu Gott hingerufen, du Herr regierst. Und habe gesagt, du regierst, aber wie und was?
Und dann war das so ein Moment, wieder so ein innerer Film, wie ich ganz oft solche Filme innerlich sehe. Und das lese ich euch vor, wie ich das dann aufgeschrieben habe. Danach, während der Lobpreiszeit sangen wir ein Lied, in dem der Vers vorkommt, du Herr regierst. Da sah ich, als ob Gott sich erhebt von seinem Thron und fragt, wie will ich regieren in dieser Zeit? Diese Frage erfüllte den Himmel und es war eine große Stille. Dann antwortete eine Stimme durch die Herzen derer, die dein Wort in sich tragen. Durch die Herzen deiner erlösten Kinder, die dein Wort in sich tragen. Da erhob der Herr seinen mächtigen Arm und sandte sein Wort wie eine eherne, unverbrüchliche Steintafel und sprach, mein Wort ist ewig, fest und unvergänglich. Doch will ich es hineinopfern in eure Herzen. Wie ein Vogel, so nahm der Heilige Geist daraufhin das Wort des Herrn und suchte Herzen, die er das Wort legen konnte. Er kam in unsere Mitte, das habe ich dann so gesehen, über der Gemeinde und fragt, wo sind die Herzen, die das Wort des Herrn in sich tragen wollen? Nehmt und esst. Denn das Wort soll an die Wände eures Herzens geschrieben werden. Nehmt und esst. Denn mein Gesetz will ich in eure Herzen schreiben. Nehmt und esst. Denn ihr sollt meine lebendige Botschaft sein. Gut, damit höre ich auf. Ich denke, wir sind hineingerufen in sein Wort. Amen. Danke.